Tempus Gratiae von Charlotte Rehe. Kapitel 1. Hermine.
Wie spät ist es?
Hermines Stimme klang gedämpft hinter dem Stapel Bücher, den sie auf ihren Armen balancierte. Sie schaffte es nur gerade so, darüber hinwegzuschielen und wäre trotz Harrys Begleitung schon zweimal beinahe in jemanden hineingelaufen, einmal sogar in Filch, der weniger Verständnis für sie aufgebracht hatte als der Ravenclaw vorher und der mit Daumenschrauben und Kaugummis von den Tischen kratzen gedroht hatte, während Harry versucht hatte, nicht zu lachen. Filch war auch der Grund dafür, dass sie die Zeit aus den Augen verloren hatte.
7:50, antwortete Harry. Er trug nur 2 Bücher, und die befanden sich in seiner Tasche.
Bist du dir sicher, dass ich dir nichts abnehmen soll? Er betrachtete ihren Balanceakt mit scheelen Blicken.
Ganz sicher. Ich kann meine Bücher auch selbst fallen lassen, sie ächzte leise.
Warum belegst du sie dann nicht wenigstens mit einem Federleicht sauber? Sie keuchte.
Madame Pince überprüft die Bücher auf Spuren von Magie.
Was? Noch ein Keuchen. Du wüsstest, wenn du dir mal Bücher ausleihen würdest.
Tut sie? Fragte Harry, überrascht.
Hermine warf ihm einen genervten Blick zu.
Ja, Harry, tut sie. Wenn Schüler nicht anständig mit den Büchern umgegangen sind und sie mit Magie repariert haben, will sie das natürlich wissen.
Er verdrehte die Augen.
Wie du meinst, warum musst du all diese Bücher eigentlich unbedingt jetzt zurückbringen?
Sie verdreht die Augen und seufzte.
Ich war gestern Abend noch nicht fertig mit dem Durcharbeiten und die Warteliste für diese Bücher ist so lang, dass ich sie vor den Prüfungen nicht noch einmal in die Finger bekommen hätte. Und da ich sie innerhalb von 2 Wochen nach dem Ausleihen zurückbringen muss.
Hermine stockte und wuchtete den Bücherstapel auf ein Fensterbrett gegenüber der Flügeltür, die in die Bibliothek führte. Sie atmete einmal tief durch und schüttelte ihre Arme aus.
Blieb mir keine Zeit mehr, es nach dem Unterricht zu machen, beendet sie dann ihren Satz. Jetzt ist es exakt 13 Tage, 23 Stunden und...
Sie griff nach Harrys Handgelenk und studierte das Ziffernblatt seiner Uhr.
58 Minuten her. Also los, bevor ich doch noch Strafgebühr zahlen muss.
Harry schüttelte den Kopf, während er sich umwandte und die gewaltige Halle des Wissens betrat. Hermine hatte ihm angeboten, genauso wie Ron, noch am Frühstücktisch zu bleiben und sie später vor dem Klassenraum zu treffen, doch er hatte darauf bestanden, sie zu begleiten. Und Hermine wusste auch, warum. Er konnte die Blicke, die Ginny ihm über ihr Porridge zugeworfen hatte, einfach nicht mehr ertragen. Und Hermine wollte es sich ersparen, den letzten Abend zu wiederholen. Immerhin war sie es gewesen, die Ginnys Tirade über Harrys fehlendes Feingefühl hatte zuhören müssen. Deswegen hatte sie es auch nicht, wie geplant, gestern geschafft, die Bücher zurückzubringen. Was er dieses Mal angestellt hatte, war ihr allerdings entgangen, und an diesem Punkt traute sie sich nicht mehr nachzufragen. Mit einem lauten Knall ließ sie die Bücher kurz darauf auf den Tisch von Madame Pince fallen und musste rasch zugreifen, damit die oberen nicht zur Seite wegrutschten. Mit einem zufriedenen Nicken wischte sie sich die feuchten Hände an ihrem Umhang ab und trat einen Schritt zur Seite, so dass die Bibliothekarin sie sehen konnte.
»Sie sind zu spät«, stellte die fest. »Falsch! Es ist jetzt exakt 13 Tagen, 23 Stunden und...«
Wieder griff sie nach Harrys Handgelenk.
»59 Minuten her, dass ich mir die Bücher ausgeliehen habe. Ich liege voll in der 2-Wochen-Frist.«
Sie schloss mit einem zufriedenen Grinsen, wagte es sogar, mit ihren Augenbrauen zu wackeln. Madame Pince hingegen sah aus, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Sie stierte Hermione böse an, dann schnappte sie sich ihren Zauberstab und prüfte die Bücher, wobei Hermine Harry einen triumphierenden Blick zuwarf und der wieder die Augen verdrehte. Und weil sie keine Spuren von Magie daran fand, wurde ihre Miene noch säuerlicher, bevor sie die Lektüre nahm, als wöge sie keine 100 Gramm und damit in die geheimen Räume hinter ihrem Tisch entschwand.
»Lass uns bloß verschwinden«, murmelte Harry und zupfte an Hermines Umhang.
Die allerdings deutete auf das Buch, das ein anderer Schüler neben ihnen gerade auf den Tresen gelegt hatte. »Auf das Buch bin ich schon seit Monaten scharf.« Jeder Gedanke an den Unterricht, der in wenigen Minuten begann, verblasste für einen Moment, und Hermine rückte dem Slytherin mit einem gierigen Blick auf die Pelle. »Nicht jetzt«, zischte Harry und zerrte an ihrem Arm. Schmollend und nur äußerst widerwillig folgte sie ihm zurück in die Flure der Schule. Hätte in der ersten Stunde nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste auf dem Plan gestanden, wäre sie direkt in Versuchung gekommen, eine Verspätung in Kauf zu nehmen. Professor Flitwick hätte das verstanden, und Professor McGonagall kam meistens ohnehin 2 Minuten später zur ersten Stunde. Professor Sprout übersah regelmäßig Schüler zwischen den Pflanzen, und Professor Vector hatte Gerüchten zufolge schon Unterricht vor leeren Klassenräumen gehalten, weil sie vergessen hatte, dass Wochenende war. Professor Snape hingegen. Harry fluchte leise und begann plötzlich zu laufen. »Wie spät ist es?« fragte Hermine, die Schwierigkeiten hatte, mit ihm Schritt zu halten. 4 Minuten vor«, rief er zurück und klang nicht mal minimal angestrengt, als er die letzten Stufen einer Treppe hinuntersprang. Dort wartete er ungeduldig, bis Hermine aufgeholt hatte. »Beeil dich!«
»Mach ich ja!«
Sie klemmte sich ihre Schultasche unter den Arm und sprintete neben Harry durch die Gänge der Schule. Eine gefühlte Ewigkeit später kam die Gruppe ihrer Mitschüler in Sicht, und Hermine stützte die Hände auf die Knie, als sie endlich stehen bleiben durfte.
»Ist er schon da?«
»Nein«, erwiderte Ron, gelangweilt, der neben Neville an der Wand lehnte und seine Büchertasche achtlos auf den Boden geworfen hatte. Harry atmete auf und tat es seinem Freund gleich. Hermine sank an eben jener Wand zu Boden.
»Völlig umsonst«, flüsterte sie erschöpft.
Ihr sitteten die Knie. »Lieber so als andersrum«, stellte Harry fest. Sein Atem ging nur wenig schwerer als in Bins langweiligstem Unterricht. Als Hermine es schließlich schaffte, sich wieder aufzurappeln, sah sie sich mit gerunzelter Stirn im inzwischen verlassenen Gang um.
»Wie spät ist es jetzt?«
5 Minuten später als das letzte Mal, dass du gefragt hast«, murmelte Harry, und Ron grinste.
»Das heißt?« fragte sie trotzdem.
Er warf einen Blick auf sein Handgelenk und zog überrascht die Stirn kraus. 8:03.
»Kann nicht sein«, stieß Ron aus. »Die Fledermaus kommt nie zu spät. Deine Uhr geht falsch.«
»Tut sie nicht«, wandte Hermine ein. »Ich habe sie mit einem Funkuhrzauber belegt.«
»Dann ist er wirklich zu spät?« Neville sah mit großen Augen zwischen ihnen hin und her. »Anscheinend«, murmelte Harry. Auch er sah jetzt den Gang hinauf und hinunter.
»Merkwürdig.«
»Nein, nein«, sagte Ron. Seine vorher fassungslose Miene wich einem Grinsen, das dem von Fred und George so ähnlich war, dass Hermine eine Augenbraue hochzog.
»Das ist nicht merkwürdig, das ist absolut wundervoll.«
Und diesem Urteil stimmte, zu Hermines stillem Missfallen, die ganze Klasse zu. Hermine schämte sich, sehr sogar. Doch erstmal konnte sie es nicht so richtig bedauern, dass Snape an diesem Montagmorgen nicht aufgetaucht war. Nachdem sie eine Viertelstunde lang auf dem Korridor herumgestanden hatten, war Professor Sinistre zu ihnen gekommen, hatte sie in das leere Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste gelassen und eine Doppelstunde lang theoretische Astronomie mit ihnen durchgenommen. Entspannter als dieselbe Zeit mit Snape war es allemal gewesen. Doch als der auch die ganze restliche Woche verschwunden blieb, beschlich sie ein schlechtes Gefühl und Neugier. Insbesondere Neugier. »Professor Snape hat einige wichtige Dinge in London zu erledigen«, wiederholte Harry am Donnerstagabend das, was Professor Dumbledore bei einem ihrer privaten Treffen gesagt hatte, und imitierte den Tonfall des Schulleiters so perfekt, dass sogar Hermine grinste. »Er wird bald wieder zurück sein.«
»Zu schade«, seufzte Ron und zog eine Schnute.
»Mehr hat er nicht gesagt?« hackte Hermine nach.
»Nicht ein Wort.«
Harry zuckte mit den Schultern und ließ sich in den freien Sessel vor dem Kamin fallen.
»Irgendetwas stimmt da doch nicht«, sinnierte sie und kaute auf ihre Unterlippe. »Snape ist noch nie ausgefallen. Und wenn er etwas Wichtiges zu erledigen hatte, warum haben wir dann nicht beim Frühstück am Montag Bescheid bekommen? So unvorbereitet, wie selbst Professor Sinistre gewesen ist.«
Hermine schnalzte mit der Zunge.
»Niemand hat gewusst, dass er nicht da sein würde. Da bin ich mir sicher.«
»Vielleicht hat er sich dazu entschieden, wieder ein Vollzeit-Todesser zu werden und hat Hogwarts verlassen.« Harrys Stimme klang düster.
»Dann würde Professor Dumbledore dir kaum sagen, dass er bald zurück sein wird,« erinnerte Hermine ihn.
»Bist du dir da sicher? Vielleicht hofft er noch, ihn umstimmen zu können.«
»Nein, sicher war sie nicht, und so schwieg Hermine.« Die ganze Sache war ein Rätsel, das, Hermine traute sich nicht, es vor Harry und Ron zu sagen, so sonderbar wie interessant war. Und es würde noch sonderbarer und interessanter, als Snape am nächsten Montag wie gewohnt zum Unterricht zurückkehrte. Nichts an ihm deutete darauf hin, dass er überhaupt fort gewesen war. Er erschien pünktlich am Klassenraum, brachte sie alle mit einem Blick zum Schweigen und ließ sie mit grimmiger Miene hinein, während er selbst an der Tür stehen blieb und sich durchsellte, vermutlich in der Hoffnung, sich auf einen oder gar mehrere Verspätete freuen zu können. Hermine, die ihre Nase mal wieder in ein Buch gesteckt hatte, räumte es eilig in ihre Tasche, war aber dennoch die Letzte, die den Klassenraum betrat. Sie warf dem dunklen Mann einen Blick zu, während ihr die Umhang zusammen mit dem Riemen ihrer Tasche von der Schulter rutschte. Zuerst erwiderte er ihren Blick mit derselben Abscheu, die sie von ihm gewohnt war. Doch gerade, als sie wegsehen wollte, um es sich nicht schon vor Unterrichtsbeginn mit ihm zu verscherzen, veränderte sich etwas. Hermine bekam es nur noch beinahe mit, das rasche Zwinkern und das dezente Rücken seines Kopfes, so als hätte er sich gerade noch davon abhalten können, sie anzustarren. Als sie ihn noch einmal ansah, unsicher, ob sie sich das Ganze nicht nur eingebildet hatte, trug er wieder seine übliche ausdruckslose Miene.
»Wollen Sie in der Tour Wurzeln schlagen, Miss Granger?« schnarrte er und zog die Augenbrauen hoch.
»Natürlich nicht«, murmelte sie
und eilte auf den letzten freien Platz in der ersten Reihe zu. Mit gerunzelter Stirn zog sie den Stuhl hervor und setzte sich.
»Kapitel 4, 5 und 6«, verkündete Snape. »Lesen, zusammenfassen, anwenden. Sie haben eine Dreiviertelstunde Zeit.«
Ein leises, wirklich sehr leises Raunen ging durch die Klasse. Anscheinend hatte er es sich in den Kopf gesetzt, den Stoff von 2 Wochen in eine durchzunehmen. Doch niemand konnte sich so leise beklagen, dass ein Severus Snape es nicht hörte.
»Und wer nicht augenblicklich damit beginnt, darf Kapitel 7 noch hinzufügen«, sagte er laut. »Ruhe jetzt!«
»Er hat gesagt, dass es mich nichts angeht.« Über Harrys Kopf hatten sich unsichtbare Gewitterwolken aufgetürmt, als er am Mittwochabend von einem Treffen mit Professor Dumbledore zurückkehrte.
»Das hat Professor McGonagall auch gesagt«, berichtete Hermine verstimmt.
»Aber es geht uns etwas an«, wandte Ron ein. »Wir sollten es wissen, wenn Snape versucht, dich im Auftrag von du weißt schon wem zu töten.«
»Dumbledore hat auch gesagt«, fuhr Harry fort, »dass mir keinerlei Gefahr von Snapes Seite droht.« Er verdrehte die Augen.
»Vielleicht ist das ja auch so«, überlegte Hermine.
»Weil«,
animierte Ron sie mit hochgezogenen Augenbrauen zum Weitersprechen.
»Weil Snape«,
sie stockte und biss sich auf die Unterlippe. Das Ganze klang selbst in ihren Ohren sonderbar. Dennoch hob sie das Kinn und begann nochmal.
»Weil Snape mich so merkwürdig angesehen hat, als er uns letztens in den Klassenraum gelassen hat.«
Für einen Moment kam weder von Ron noch von Harry eine Antwort. Dann lachte erstere kurz auf und wechselte einen Blick mit letzterem.
»Hermine, das ist Snape. Er guckt immer merkwürdig.«
Eine Falte bildete sich zwischen Hermines Augenbrauen.
Etwas, das immer so ist, ist nicht merkwürdig, sondern normal, Ron. Und Snape hat mich definitiv nicht normal angesehen.
Das musst du dir eingebildet haben. Warum sollte die Fledermaus dich komisch ansehen? Harry ist doch derjenige, der du weißt schon, wem die Stirn bieten soll.
Ich habe es mir nicht eingebildet,
beharrte Hermine und verschränkte die Arme vor der Brust.
Selbst wenn er dich komisch angesehen hat, schaltete Harry sich nun ein, warum sollte das bedeuten, dass er nicht wieder auf Voldemorts Seite steht?
Für einen Moment überlegte sie, ob sie ihm sagen sollte, dass Snape sie auf eine andere Art komisch angesehen hatte. Doch Hermine schluckte die Worte.
»Vielleicht hast du recht«, murmelte sie stattdessen und wandte den Blick zum kalten Kamin.
Sie sollte wohl einem flüchtigen Blick von Snape nicht so viel Bedeutung beimessen, selbst wenn ein Teil von ihr es so unbedingt wollte.
»Wenn sie nicht augenblicklich verschwinden, werde ich sie in eines dieser Bücher hineinsaubern.«
Hermine sah widerwillig von ihrer Lektüre auf. Madame Pince stand vor ihr, die Hände in die Hüften gestemmt.
»Das würden Sie Ihren Büchern niemals antun«, erwiderte sie. »Wollen Sie es darauf ankommen lassen?«
drohte die Bibliothekarin.
»Auch ich habe ein paar Werke, von denen ich denke, sie wären besser niemals verlegt worden.«
Hermine rieb die Zähne gegeneinander, hielt es aber für schlauer, den Rückzug anzutreten. Nachdem sie ihre Sachen zusammengeräumt hatte, schlug sie allerdings einen kleinen Bogen zu einem der Regale, schnappte sich ein Buch, über das sie vorhin gestolpert war und schnaubend den Kopf geschüttelt hatte, und ging dann weiter zum Tresen, um geduldig zu warten, bis Madame Pince, die sich schon als Gewinnerin des kleinen Duels gesehen hatte, sie bemerkte.
»Was denn nun noch?« fragte sie gereizt. »Ich möchte mir dieses Buch gern ausleihen. Es klingt äußerst spannend.«
Sie schob das Exemplar von »Das suspekte Paarungsverhalten der Flubberwärme« über den Tresen und musste sich angesichts von Madame Pinces konsterniertem Blick ein Grinsen verkneifen.
»Im Ernst, Madame Pince, ich werde Sie vermissen, wenn meine Schulzeit hier vorbei ist«, sagte Hermine, während sie das Buch entgegennahm und unter ihren Arm klemmte. »Machen Sie, dass Sie wegkommen«, war die Antwort.
Hermine schüttelte schmunzelnd den Kopf, als die Türen der Bibliothek mit einem lauten Knall hinter ihr geschlossen und verriegelt wurden. Dann ging sie zum Fensterbrett auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges und sortierte in Ruhe ihre Sachen. Sie warf einen weiteren Blick auf das Buch und grinste. Vielleicht würde sie tatsächlich mal hineinlesen. Erst als sie sich sicher war, dass der Beginn der Sperrstunde überschritten war, machte sie sich gemächlich auf den Weg zurück in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Sie hatte keine Eile, dort anzukommen, und sie hoffte auf eine Begegnung, bevor es dazu kam. Wenn man es darauf anlegte, zufällig einem Severus Snape über den Weg zu laufen, dann war eine der vielversprechendsten Strategien, auf den Beginn der Ausgangssperre zu warten und sich trotzdem noch außerhalb des Schlafsaals aufzuhalten. Hermine feixte in sich hinein. Nervös. Vielleicht auch ein bisschen bang. Aber sie feixte. Und sie machte mehrere Umwege, unterhielt sich mit diversen Porträts, blieb immer wieder stehen und sah durch die alten Fenster hinaus auf die Ländereien, auch wenn ihre Hände mit jeder verstreichenden Minute feuchter wurden und sie von einem Bein aufs andere trat. Erst eine halbe Stunde nach Beginn der Sperre hatte sie endlich Glück, oder zumindest bekam sie, was sie wollte.
»Miss Granger«,
Snapes Stimme klang eher zufrieden als maßregelnd, während er wie ein Racheengel durch den Gang im dritten Stock auf sie zuschritt.
»Man sollte meinen, eine talentierte Hexe wie Sie wäre in der Lage, den Beginn der Ausgangssperre auf eine Uhr zu bestimmen.«
»Das bin ich tatsächlich, Sir«,
erwiderte Hermine höflich und umklammerte ihre Tasche fester.
»Und dennoch treffe ich Sie jetzt in den Gängen des Schlosses an.«
Er war zwei Schritte vor ihr stehen geblieben, die Arme hinter dem Rücken verschränkt.
»Dass ich den Beginn grundsätzlich bestimmen kann, bedeutet nicht, dass ich den Beginn grundsätzlich bestimmen kann, bedeutet nicht, dass ich auch das entsprechende Werkzeug bei mir habe. Meine Uhr ist kaputt, Sir.«
Dabei zitterten ihre Beine so sehr, dass sie glaubte, er müsse es durch den Boden spüren.
»Tun Sie nicht so, als wüssten Sie nicht, dass Sie längst in Ihrem Gemeinschaftsraum sein sollten«,
grollte Snape, würde aber von einem Pferd, das durch eines der Porträts neben ihnen galoppiert, abgelenkt. Er verrenkte die Augen und beobachtete die danach wieder verlassene Landschaft einige Sekunden lang. Hermine ihrerseits beobachtete ihren Lehrer. Seine Kiefermuskulatur war angespannt. Ein Muskel unter seinem Auge zuckte. Seine Haare waren fettiger als sonst und er blasser.
»Irgendetwas wird passieren«, sagte sie leise. Und Snapes Kopf zuckte zu ihr zurück.
»Nonsens«, zischte er. 20 Punkte Abzug von Gryffindor wegen Streunen durch das Schloss nach Beginn der Ausgangssperre. Machen Sie, dass Sie wegkommen.«
Hermine trat vorsichtig einen Schritt zurück, doch die Worte, die Snape gesagt hatte, erreichten ihren Verstand nur verzögert.
»Hat es mit Voldemort zu tun? Es ist das Ende des Schuljahres. Es würde ins Muster passen«, überlegte sie laut.
Snape kam urplötzlich ganz dicht an sie heran.
»Ich empfehle Ihnen, diesen Gedanken nicht weiter zu verfolgen. Gehen Sie. Gehen Sie in Ihren Turm und verlassen Sie ihn nicht vor dem Morgengrauen.«
Seine eindringliche Stimme und der intensive Blick aus diesen schwarzen Augen ließen Hermine kapitulieren. Sie mochte einen Löwen sein, doch sie mochte auch ihr Leben. Also wirbelte sie herum und steuerte im Laufschritt die Treppe an, die sie ins richtige Stockwerk führen würde. Hinter sich jedoch glaubte sie noch einmal, die Stimme des Tränkemeisters zu hören, und die Worte, die er sagte, blieben hängen. Selbst nachdem er in dieser Nacht den Schulleiter tötete und mit dem Todessern aus Hogwarts floh.
»Pass auf dich auf, Hermine.«
Nicht ganz ein Jahr später saß sie in einem Sessel im Fuchsbau und starrte den zerschlissenen Teppich an, der auf den kalten Dielen lag. Sie war müde, erschöpft, sogar absolut ausgelaugt. Und dabei hatte sie schon 20 Stunden geschlafen, seitdem es geendet hatte. Zum ersten Mal seit fast einem Jahr in einem richtigen Bett. Mühsam hob sie den Blick vom Boden und sah aus dem Fenster. Die Sonne ging gerade auf, eine scharf begrenzte, hellgelbe Scheibe hinter den Schleiern des Nebels. Hermine holte tief Luft und stieß sie dann leise wieder aus ihren Lungen. Im nächsten Moment hielt ihr jemand eine Tasse über die Schulter und sie blinzelte mehrmals. Verdutzt sah sie den Arm entlang, zu dem die Hand an der Tasse gehörte, und fand am anderen Ende das Gesicht von Minerva McGonagall, mindestens ebenso müde.
»Trinken Sie«,
forderte sie sie auf. Hermine grub sich einen Weg durch die Decken, die sie um sich geschlungen hatte, und nahm den Tee entgegen.
»Danke«,
sagte sie mit heiserer Stimme. Sie hatte so viel geschrien im Kampf um Hogwarts, ihre Stimmbänder hatten sich davon noch nicht erholt.
»Haben Sie ihn gefunden?«,
fragte sie dennoch und bezog sich damit auf Professor Snape. Unwillkürlich sah sie ihn wieder in der heulenden Hütte, sah sein Blut, das sich langsam über den alten Holzboden ausbreitete, und die Angst, die in seinen sonst so kalten Augen gestanden hatte. Sie würde sie nicht los, die Bilder von Tod und Zerstörung. Minerva seufzte.
»Nein, haben wir nicht.«
Ein kaum wahrnehmbarer Ruck ging durch den Sessel, als die neue Schulleiterin sich mit der Hüfte dagegen lehnte und nun ihrerseits die aufgehenden Sonnen beobachtete.
»Man sieht die Spuren.«
Sie unterbrach sich und senkte den Blick.
»Aber er ist nicht dort.«
Hermine sah mit großen Augen zu ihr auf.
»Das ist nicht möglich«, hauchte sie. »Ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Er muss dort sein.«
Professor McGonagall schüttelte den Kopf. »Ich befürchte nicht, Hermine. Es ist viel Zeit vergangen, bevor wir dazu gekommen sind, in die heulenden Hütte zu gehen. Und es sind einige Todesser entkommen.« Sie ließ diese beiden Tatsachen in der Luft hängen, presste sogar die Lippen aufeinander,
vielleicht um die Schlussfolgerung nicht laut aussprechen zu müssen. Hermine hörte sie trotzdem und schluckte hart an etwas Großem, das ihr die Kehle zuschnürte. Dann senkte sie abrupt den Blick und starrte die bebende Oberfläche des Tees an. Ein Jahr. Hermine schüttelte langsam den Kopf und blätterte durch die Seiten des kleinen Notizbuches. Ein Jahr lang hatte sie versucht herauszufinden, was mit Professor Snape passiert war. Nicht nur nach seinem Tod, sondern auch in der einen Woche, die er während ihres sechsten Schuljahres verschwunden gewesen war. Doch bis heute, einen Tag bevor sie Hogwarts mit einem der besten Abschlüsse aller Zeiten verlassen würde, hatte sie zwar viel erfahren, von dem sie nichts gewusst hatte, aber nichts darüber. Trotzdem hatte sie all die anderen Kleinigkeiten aufgeschrieben, in das Notizbuch, das sich warm anfühlte unter ihrer Hand. Zärtlich strich sie über den ledernen Einband, in dem ein paar Geheimnisse des Professor Severus Snape ruhten. Wenn sie an all die Dinge dachte, die Professor McGonagall und Professor Sprout ihr erzählt hatten, Professor Dumbledore in seinem Porträt und Madame Pomfrey während der ruhigen Stunden im Krankenflügel, sogar Madame Pince, wenn auch erst, nachdem Hermine ihr versprochen hatte, danach niemals wieder in der Bibliothek aufzutauchen. Alle diese Menschen hatten einen völlig fremden Severus Snape für Hermine gemalt, einen Mann, der einen ganz eigenen Humor gehabt hatte, der geholfen hatte, wenn man ihn gebraucht hatte, und der seine Brummigkeit zur Schau getragen hatte, wie andere ein Abzeichen, der eine Tasse starken Kaffees jedem Tee vorgezogen hatte, außer der Tee war richtig zubereitet worden. Professor Sprout hatte ihr jeden einzelnen Schritt erklärt. In diesem letzten ihrer Schuljahre, das Hermine einsamer verbracht hatte als alle anderen zuvor, da Harry und Ron bereits ihre Ausbildung im Ministerium begonnen hatten, hatte sie Severus Snape kennengelernt. Und nun war es an der Zeit, ihn gehen zu lassen. »Sie waren ein Mensch voller Geheimnisse, Sir. Und ein paar davon werden Sie wohl mit ins Grab nehmen. Ich muss das akzeptieren.« Noch einmal strich Hermine über den Einband des Buches, dann legte sie es in die Holzschachtel, die sie eigens für diesen Zweck aus einem Stück Treibholz erschaffen hatte. Sie schob den Deckel darauf und versiegelte ihn mit einem Zauber, der den für sie so wertvollen Inhalt für die Ewigkeit bewahren würde, insbesondere vor neugierigen Blicken. Niemand musste hiervon erfahren. Dann verstaute sie die Schachtel tief unten in ihrem Koffer. Es klopfte an ihre Tür. »Ja?« Hermine stand auf und strich ihr Kleid glatt.
»Kommst du?« Rons Augen wurden größer, als er sie sah. »Wow!«
Hermine lächelte und biss sich auf die Innenseite ihrer Unterlippe. Er war extra für ihre Abschlussfeier hergekommen. Sie hatte ihn seit Wochen nicht gesehen. Nicht nur, weil er sich mit Begeisterung in seine Ausbildung gestürzt hatte, sondern vor allem, weil sie verbissen versucht hatte, die Geheimnisse des Severus Snape noch vor ihrer selbst gesetzten Deadline zu lüften. Vergeblich. Es wurde Zeit, dass sie in ihr eigenes Leben zurückkehrte.
»Lass uns gehen, Ron!«
Sie ging zu ihm und hackte sich bei ihm ein. Gemeinsam verließen sie den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und gingen hinunter in die große Halle. Hermine erwachte mit einem kleinen Schrei und stand von einer Sekunde auf die andere neben ihrem Sessel. Ihr Herz raste und ihre Augen waren weit aufgerissen. Hektisch blickte sie sich um. Eine Eule flatterte derweil mindestens ebenso entsetzt durch ihr Wohnzimmer und schaffte es nur knapp, der Deckenleuchte auszuweichen. Dafür flog sie direkt in die Gardinen und rutschte an dem Stoff hinunter, bis sie kreischend hinter der Couch liegen blieb.
»Bei Merlin«, murmelte Hermine
und schloss kurz die Augen, presste eine Hand gegen ihre Brust. Vom offenen Fenster her wehte der erste warme Frühlingswind ins Zimmer. Sie musste eingeschlafen sein, obwohl sie sich nur kurz hatte setzen wollen nach der anstrengenden Nachtschicht im St. Mungos. Das offene Fenster war auch der Grund dafür, dass die Eule ungehindert hereinkommen und sich auf Hermines Kopf hatte niederlassen können. Und das wiederum war der Grund gewesen für den Schrecken, der sie aus ihrem Nickerchen gerissen hatte. Es erklang ein weiteres Kreischen, und Hermine erinnerte sich daran, dass ihr gefiederter Gast ein Problem hatte. Mit geröteten Wangen schlängelte sie sich zwischen Sessel und Wohnzimmertisch hindurch und kniete sich auf die Couch. Sie schielte hinter eben jenes Möbelstück und runzelte die Stirn.
»Tut mir leid«, sagte sie trotzdem und streckte die Hand nach dem magischen Postboten aus. Prompt wurde sie in den kleinen Finger gezwickt und zuckte zurück. »Hey, nicht beißen, sonst lasse ich dich für immer da unten.«
Diese Drohung schien der Eule zwar nicht zu gefallen, doch das versöhnliche Pfeifen ließ Hermine vermuten, dass sie sich auf den Deal einlassen würde. Ein weiteres Mal streckte sie ihre Hand aus und dieses Mal ließ die Eule sich anstandslos packen und nach oben heben. Kaum war sie mit dem Fensterbrett auf Augenhöhe, wand sie sich allerdings flatternd aus Hermines Griff, warf ihr Päckchen ab und verschwand, so unerwartet, wie sie gekommen war.
»Ich hab doch noch Eulenkekse«,
rief Hermine ihr mit einem entschuldigenden Blick hinterher. Es hielt die Eule nicht auf. Seufzend sank sie auf ihre Füße zurück und sah sich schuldbewusst um. Zumindest bis ihr Blick auf das Päckchen fiel, das die Eule ihr gebracht hatte. Es war in einfaches braunes Packpapier gewickelt und trug keinen Absender. Neugierig nahm sie es in die Hand, drehte und wendete es und löste dann die Schnüre, die es zusammenhielten. Ein schlichtes, in dunkelbraunes Leder gebundenes Buch kam zu Vorschein. Hermine zog die Augenbrauen zusammen. Die Wachsamkeit des Krieges war in den letzten 6 Jahren immer weiter verschwunden, denn weitere Angriffe hatte es auch von den entkommenen Todessern nie gegeben. Die gesamte magische Welt hüllte sich mittlerweile in Frieden und Vertrauen wie in ein goldenes Tuch. Ob dieses Tuch stabil war, würde sich zeigen. In diesem Fall allerdings entschied sie, dass eine genauere Prüfung angebracht war, und griff nach ihrem Zauberstab. Erst als sämtliche gängige Analysezauber negativ ausfielen, wagte sie es, das Buch zu öffnen und wurde von einem Schlag der besonderen Art getroffen.
Tempus Gratiae von Charlotte Rehe. Kapitel 2. Hermine. Ohne darauf zu achten, wohin die Sachen flogen, warf Hermine alles hinter sich, was ihr in die Finger kam. Schuhe, Taschen, von Bügeln gerutschte Kleidungsstücke, noch mehr Schuhe. Alles landete verstreut auf ihrem Schlafzimmerboden, bis sie endlich das fand, was sie gesucht hatte. Eine kleine Holzschachtel, die sie bei ihrem Einzug vor 3 Jahren in die hinterste Ecke ihrer Schranke geräumt hatte, um nicht ständig darauf zu stoßen. Ihr Herz schlug schneller, als sie sich zurücksinken ließ und mit dem Rücken gegen die Schranktür lehnte. Sie hob den Zauber auf, der auf der Schachtel lag, und riss den Deckel herunter. Das Notizbuch, das sie in ihrem 7. Schuljahr begonnen hatte, lag noch immer darin, so unversehrt, als hätte sie es gerade erst hineingelegt. Hermine nahm es in die Hand und kämpfte sich auf die Füße. Dann lief sie ins Wohnzimmer zurück und ließ sich auf die Couch fallen. Während sie ihre eigenen Notizen durchblätterte, flog ihr Blick immer wieder zu dem Buch, das sie vorhin bekommen hatte. Zu Severus Snapes Notizbuch. Sie hatte die Handschrift ihres früheren Lehrers selbst nach all den Jahren sofort wiedererkannt. Doch wie konnte es jetzt hier sein? Adressiert an sie. Mit genau dieser Adresse. Wer mochte ihr das Buch geschickt haben? Könnte es sein, dass Snape doch noch lebte? Diesen letzten Gedanken tat sie mit einem Schnauben ab. Selbst wenn Snape noch leben sollte, warum sollte er ausgerechnet ihr sein Notizbuch schicken? Zwar standen nur Abläufe von Trankexperimenten darin, doch nicht einmal die würde er hergeben. Hermine blätterte wild durch ihre Notizen, dann warf sie das Buch neben sich auf die Couch und griff wieder nach dem Buch von Snape. 6 Jahre lang hatte sie es mehr oder weniger erfolgreich geschafft, nicht an die Mysterien zu denken, die diesen dunklen Mann umgeben hatten. Und jetzt war er plötzlich wieder da.
»Was ist nun?« murmelte Hermine. »Wollen Sie, dass ich das Rätsel löse, oder wollen Sie es nicht?«
Sie schürzte die Lippen, und dann entschied sie, dass sie in den letzten 48 Stunden viel zu wenig Schlaf bekommen hatte, um noch klar denken zu können. Das Ganze hatte 6 Jahre lang Zeit gehabt, es würde auch noch eine Nacht länger warten können. Am nächsten Tag hatte Hermine frei und nutzte die Zeit, um mit ihrem Frühstück und beiden Notizbüchern ins Bett zurückzuklettern und sich das Ganze genauer anzuschauen. Zuerst überflog sie ihre eigenen Aufzeichnungen, denn auch wenn sie damals behauptet hätte, sie so oft gelesen zu haben, dass sie nichts davon jemals vergessen würde, musste sie sich nun doch eingestehen, dass ihr einige Details entfallen waren. Danach nahm sie sich Snapes Aufzeichnungen vor und war bald in der Welt der Zaubertränke versunken. Begeistert las sie eine Seite nach der anderen, kaute abwechselnd auf ihrem Toast und ihrer Unterlippe und nahm das Buch sogar mit auf die Toilette. Sie verließ den ganzen Tag über das Bett nicht, und erst als es draußen schon wieder zu dämmern begann, schaffte sie es innezuhalten, was einzig und allein an dem Eintrag lag, der mit dem Datum von Snapes Verschwinden gekennzeichnet war. Er bestand nur aus 2 Worten. Dol, Brora. Hermine ließ das Buch sinken, und alle Tränke waren von einem Moment auf den anderen aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Sie starrte an die Zimmerdecke und versuchte, ihre sich überschlagenden Gedanken zu zähmen. Dol, Brora. Das sagte ihr nichts. Kurz entschlossen kämpfte sie sich aus ihrer Decke und brachte sich mit Hilfe ihres Zauberstabes in einen ansehnlichen Zustand. Dann schnappte sie sich Snapes Buch und apparierte in die magische Zentralbibliothek. 5 Tage später hatte Hermine sich kurzfristig freigenommen, ihren Koffer gepackt und einen Portschlüssel beim Ministerium beantragt, der sie direkt nach Schottland bringen würde, in eine kleine, verschlafene Streusiedlung namens Dol, in der unmittelbaren Nähe des Dorfes Brorre. Sie wusste nicht, was sie dort suchte, nur, dass sie nicht suchen konnte. Das geheimnisvolle Auftauchen des Notizbuches hatte ihr Verlangen nach Antworten heißer auffloddern lassen als jedes Detail, das sie während ihrer Schulzeit über ihren Tränkelehrer und sein Verschwinden herausgefunden hatte. Bevor sie sich die zerschlissene Feder schnappte und ihrem Forscherdrang nachging, schrieb sie noch einen kurzen Brief an Ginny und rief eine Eule vom Zentralpostamt. Danach verriegelte sie alle Fenster, prüfte, ob der Kamin verschlossen war, und vergewisserte sich, dass sie keine schnell verderblichen Lebensmittel mehr in der Küche hatte. Um 11:15 stand sie dann mit ihrem Koffer in der Hand vor dem Wohnzimmertisch und starrte die Feder an, die sie nach Schottland bringen sollte. Das war so ziemlich das Verrückteste, was sie jemals getan hatte, von der Suche nach der Horcruxen abgesehen. Nur aufgrund eines Notizbuches, von dem sie nicht wusste, wer es ihr geschickt hatte, nach Schottland zu reisen und nach etwas zu suchen, ohne zu wissen, was es war. In ihrem Magen kitzelte es, und sie atmete einmal tief durch.
»Hoffentlich ist das alles weder eine Falle, noch umsonst«, murmelte sie und nahm dann doch die Feder in die Hand, die sie sofort von den Füßen riss.
Dol war, nun ja, verstreut. Hermine sah sich mit hochgezogenen Augenbrauen zwischen weiten Feldern um, und nachdem sie sich einmal um sich selbst gedreht hatte, musste sie erkennen, dass es hier absolut nichts zu sehen gab. Erst nachdem sie leise geschnaubt hatte, fiel ihr ein, dass ein dermaßen unspektakuläres Fleckchen Erde vermutlich auch nicht viele Ecken haben würde, die für einen Severus Snape von Interesse gewesen waren.
Ha!
Also machte sie sich auf den Weg, ein Quartier für die Nacht zu suchen. Nachdem sie sich eine Weile lang in der Siedlung umgesehen hatte, stellte sie fest, dass es hier nur ein Bed and Breakfast gab. zumindest nur eines, das auch als solches gekennzeichnet war, mit einem kaum noch leserlichen schmiedeeisernen Schild an der Zufahrt zu dem kleinen Gutshaus. Elfin Cottage. Es war aus Stein gemauert und von wildem Efeu bewachsen, das graue Dach grün von Moos und von den hölzernen Fensterrahmen blätterte die weiße Farbe. Sie ging zur Tür und klopfte dreimal an. Lange Zeit geschah nichts, und sie saß sich schon auf irgendeinem Feld unter ein paar Bäumen nächtigen. Dann wurde die Tür endlich geöffnet, und sie fand sich einem kleinen, gebückt stehenden Muggel mit spärlichem grauen Haar und dicker Hornbrille gegenüber.
»Ja?«
fragte er mit heiserer Stimme, und schon in dem einen Wort konnte sie den schottischen Akzent hören und lächelte.
»Guten Tag«, begann Hermine. »Ich, wollte fragen, ob bei Ihnen noch ein Zimmer frei ist.«
Sie warf einen flüchtigen Blick über ihre Schulter, auch wenn sie nicht wusste, wonach sie sich eigentlich umsah. Aber der Mann sah sie so seltsam an.
»Kostet 50 Pfund die Nacht«, war seine knappe Antwort.
Hermine keuchte leise. Für ein verschlafenes Dörfchen waren das ziemlich stolze Preise. Dann verengte sie die Augen.
»Machen Sie 30 draus, und ich bleibe für 3 Nächte.«
Ihr Gegenüber tat es ihr gleich und musterte sie abschätzend.
40. 35.
Nach einigen Sekunden rückte er mit dem Kopf, was wohl eine schottische Art der Zustimmung war, und trat einen Schritt zurück. Hermine betrat an ihm vorbei das Haus und sah sich neugierig um. An den Wänden hingen zahlreiche Familienbilder. Der Flur war mit einem Teppich ausgelegt, und nur wenige Schritte hinter der Eingangstür führte eine schmale Treppe hinauf ins Obergeschoss.
»Wir haben nur 2 Zimmer, beide im Dachgeschoss.«
Er verzog seine Lippen.
»Sie dürfen sich eines aussuchen, Ma'am.«
»Ich bin keine Ma'am«, verbesserte Hermine ihn, nachdem sie sich wieder ihm zugewandt hatte.
»Und ich nehme das Rechte.« »Ei, ist das Kleinere. Meine Frau ist im Moment unterwegs. Sie wird es nachher vorbereiten. Solange können Sie Ihr Gepäck hier abstellen und sich das Dorf anschauen.«
Er deutete auf eine Nische neben der Tür. Hermine, die angesichts dieses Rauswurfs doch lächeln müsste, stellte ihren Koffer an besagter Stelle ab und ging zur Tür zurück.
»Wie heißen Sie?«
fragte der alte Mann, als sie gerade die Tür geöffnet hatte.
»Hermine Granger. Und Sie?« »Cahal McCollum. Ab 2 Uhr ist das Zimmer fertig.«
»Gut, vielen Dank«,
erwiderte sie höflich und kehrte in die Wärme des Frühlings zurück. Hermine nutzte die Zeit bis zum frühen Nachmittag, um sich einen groben Überblick über das Dorf zu verschaffen. Es lag in der Nähe der Küste, so dass ihr ständig ein frischer, salziger Wind um die Nase wehte. Das Meer konnte nur wenige Kilometer entfernt sein. Wenn sie ihrem Rätsel rechtzeitig auf die Spur kam, würde sie vielleicht einen Abstecher dorthin machen. Vorerst allerdings beschränkte sie sich auf die wenigen Straßen, die sich durch die Felder zogen, wie die Linien einer Kinderzeichnung. Hermine war froh, dass Doll nicht größer war. Sie war auch so schon lange genug beschäftigt, um sich alles anzusehen. Sie genoss es allerdings, in der Natur zu sein und sich die verstreuten Höfe anzusehen, deren Häuser beinahe alle aus grauem Stein gemauert waren und im Grün von Pflanzen zu versinken drohten. Der Ort hatte etwas Magisches an sich. Etwas, das nichts mit der Magie zu tun hatte, die in ihrem Körper zirkulierte. Doch es gab einen Ort in diesem Dörfchen, der wirklich Magie ausstrahlte. Und das war die Kirche, die etwas höher gelegen am Rande des Dorfes stand. Hermine spürte, wie sich ihr die Nackenhaare aufstellten, noch bevor sie auf das Gebäude aufmerksam geworden war. Nun ging sie zielstrebig darauf zu und sah sich mit gerunzelter Stirn um. An der großen zweiflügeligen Holztür hing ein Schild. »Achtung! Betreten verboten! Einsturzgefahr!« Hermine trat die 2 Stufen wieder nach unten und umrundete die Kirche. Als die magische Energie an einer Stelle so stark wurde, dass ihre Hände zu kribbeln begannen und sie sich kaum davon abhalten konnte, ein paar wahllose Sprüche zu wirken, zückte sie ihren Zauberstab und schluckte. Dann schnalzte sie mit der Zunge und wartete durch rohes Gras, wilde Büsche und niedrig wachsende Bäume weiter um das Gebäude herum. Nach einer Viertelstunde war sie wieder am Eingang der Kirche angekommen und hatte nichts gefunden, das sie nicht ohnehin schon wusste. Sie musste sich im Inneren dieses verfallenen Hauses Gottes umsehen.
»Aloha Mora«,
flüsterte sie, den Zauberstab auf das Schloss der Türen gerichtet, und hörte es knirschen. Sie zog an dem schmiedeeisernen Ring, und die Tür öffnete sich langsam, knarrend. Mit einem letzten Blick über ihre Schulter vergewisserte sie sich, dass niemand sie beobachtete. Dann schlüpfte sie durch den schmalen Spalt ins Innere der Kirche. Verglichen mit den angenehmen Temperaturen draußen, war es hier drinnen so frisch wie in einem Kühlschrank. Ihre Augen brauchten einen Moment, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann konnte sie den breiten Gang und die verrottenden Bänke an den Seiten erkennen. Und am Ende des Ganges eine ovale, schimmernde Fläche, ungefähr so hoch, wie sie selbst groß war, die zweifellos die Quelle der Magie war. Hermine schluckte und sah sich um. Überall lagen Gesteinsbrocken auf dem Boden und ein Blick nach oben zeigte ihr das Kirchendach, durchbrochen von Löchern, durch die der hellblaue Himmel über ihr zu sehen war. Die Einsturzgefahr schien keine Ausrede gewesen zu sein. Sie tastete sich vorsichtig vorwärts, folgte der stärker werdenden Magie, die ihr die Haare zu Berge stehen ließ, setzte ihre Schritte mit Bedacht, lauschte auf jedes Geräusch und glaubte, über die Stelle hinweg taub zu werden. Im Abstand von etwa einem Meter ging sie schließlich um das sonderbare magische Objekt herum, während ihr das Herz bis zum Hals schlug. Nichtsdestotrotz biss sie sich auf die Unterlippe, versuchte gar nicht erst, das Lächeln zu verbergen. Sie hatte das vermisst. Nicht Voldemort oder die Todesser, aber den Nervenkitzel von Geheimnissen, von magischen Objekten, die mehr waren als ein Lumos hier und ein Aloha Mora dort, die sogar mehr waren als die Tränke und Zauber, mit denen sie im St. Mungos tagtäglich Leben rettete. Einfach mehr. Und das hier war mehr. Vor allem war es ein Meer, von dem erstmal keine unmittelbare Gefahr auszugehen schien. Und wenn es das war, was sie vermutete, dann war es auch tatsächlich nicht gefährlich. Zumindest nicht aus sich heraus. Mit geschürzten Lippen blieb sie schließlich direkt vor der schimmernden Fläche stehen und stemmte die Hände in die Hüften. Sie müsste das recherchieren, prüfen, ob sie mit ihrer Vermutung recht hatte. Sie würde jedenfalls nicht so dumm sein, ein unbekanntes Objekt anzufassen, ohne es vorher analysiert zu haben. Dennoch konnte sie diesen Ort nicht wieder verlassen, ohne ihre Theorie zumindest einem kleinen Test zu unterziehen. Mit geschürzten Lippen hob sie einen Stein vom Boden auf, sah erst auf das schimmernde Oval, dann auf ihre Hand und warf den Stein schließlich direkt hinein. Er verschwand. Und Hermine grinste.
100 Punkte für die Streberin aus Gryffindor«, murmelte sie zu sich und trat denn vorerst den Rückzug an. Wenn es nicht das war, was Professor Snape hier in Dol interessiert hatte, dann wusste sie auch nicht mehr.
Es war bereits nach 4 Uhr am Nachmittag, als Hermine zur Pension zurückkehrte. Sie vergewisserte sich, dass ihr Zauberstab gut verborgen war, und klopfte. Dieses Mal dauerte es keine 10 Sekunden, ehe die Tür enthusiastisch geöffnet wurde. Hermine wich einen Schritt zurück. Eine füllige Frau mit grauem Lockenkopf und wettergegerbter Haut strahlte sie breit an. Sie erinnerte Hermine vage an Molly Weasley.
»Sie müssen Miss Granger sein«,
sagte sie und winkte Hermine ins Haus. »Mein Mann hat mir schon von Ihnen erzählt, aber er ist so wortkarg, der sture Bock. Da kann man sich gar kein richtiges Bild machen. Och, verzeihen Sie, wie unhöflich von mir. Ich heiße Eli. Sie dürfen mich gerne beim Vornamen nennen.«
»Oh, danke«,
Ich heiße Hermine.
Hermine. Die andere ließ den Namen über ihre Zunge rollen, wie nur Schotten es konnten. Hermine Granger, wiederholt sie und runzelte die Stirn. Dann schüttelte sie den Kopf. Ein schöner Name, stark und tiefgründig. Möchten Sie einen Tee, Hermine? Sie hatte nicht einmal Zeit, zuzustimmen, zumal sie eigentlich hatte ablehnen wollen. Sie musste eine Eule nach London schicken, brauchte Literatur über Risse in der Zeit. Aber die Eule musste warten, denn vorerst lotzte Eli sie quer durch das kleine Häuschen bis in die Küche und bedeutete ihr so nachdrücklich, auf einem der alten Holzstühle Platz zu nehmen, dass Hermine nicht anders konnte, als es zu tun. Sie seufzte leise. »Ich freue mich ja so, endlich mal wieder einen jungen Gast im Haus zu haben. Karl ist davon immer gar nicht begeistert, aber ich sage immer, Karl, sage ich, ohne junge Leute, die Doll besuchen und unser Dorf kennenlernen, werden wir hier irgendwann aussterben. Und das wäre doch schade, nicht wahr?« Ellie stellte eine Tasse Tee vor Hermine auf den Tisch und schenkte sich dann selbst ein, ehe sie ihr gegenüber Platz nahm. »Also, was führt Sie her, Hermine?« Diese hatte gerade vorsichtig an ihrem Tee genippt und verschluckte sich nun beinahe daran. Verlegen hüstelte sie und räusperte sich.
»Urlaub«, sie lächelte unverbindlich. »Ich wollte mal raus, frische Luft schnappen, den Kopf frei bekommen, nachdenken.«
Das letzte Wort zog sie in die Länge, in der Hoffnung, dass Eli den Wink mit dem Zaunpfahl verstehen und sie gehen lassen würde. Aber das tat sie nicht. »Eine wunderbare Idee. Karl kann Ihnen ganz herrlich Ecken zeigen, die nicht weit weg liegen. Karl!« Sie rief so laut nach ihrem Ehemann, dass Hermine zusammenzuckte. Aber als auch nach geschlagenen 3 Sekunden noch keine Antwort gekommen war, Hermine war überrascht, dass Eli tatsächlich so lange still geblieben war, sprudelte der Wasserfall von Worten einfach weiter aus dem mit Falten gesäumten Mund.
»So gerne ich Ihren Geschichten noch weiter zu hören würde«, begann Hermine 2 Stunden später und schob einen Stapel Babybilder von Elis Kinder, Owen und Catriona, von sich. »Aber ich muss jetzt wirklich ins Bett. Der Spaziergang vorhin hat mich sehr ermüdet. Die frische Luft und so...«
Sie schielte zum Ziffernblatt der Uhr, die hinter Eli an der Wand hing. Es war noch nicht mal 7:30, doch müde war sie allemal. Dass die frische Luft daran schuld war, bezweifelte Hermine allerdings.
»Natürlich. Wenn man das Leben auf dem Land nicht gewohnt ist, nimmt die frische Luft einen sehr mit.«
Eli lächelte und nickte verständnisvoll. »Ruhen Sie sich aus, Hermine. Und morgen?« Sie stockte, ihre Miene hellte sich auf.
»Hermine Granger? Natürlich!«
Sie musterte Hermine mit großen Augen, die verwirrt den Kopf zur Seite neigte.
»Warten Sie!«
Eli stand auf und eilte so flink aus der Küche, dass Hermine ihr überrascht hinterher sah. Dann jedoch seufzte sie, hauptsächlich vor Erleichterung. Für ganze 10 Sekunden legte sich ein wohltuende Stille auf ihre Ohren. Sie massierte sich die Schläfen und überlegte, ob sie einen Kopfschmerztrank eingepackt hatte. Oder wenigstens Aspirin. Vielleicht war noch ein alter Blister in der Innentasche ihres Koffers.
»Waren Snapes Geheimnisse das hier wirklich wert? Warum hatte sie sich nicht einfach Arthurs Zelt geliehen und draußen gecampt, anstatt sich ein Bed and Breakfast zu suchen? Und warum fiel ihr das erst jetzt ein?«
Sie hatte noch keine Antwort darauf gefunden, als Elis Rückkehr sie aus ihren Überlegungen riss.
»Ich wusste doch, dass ich ihren Namen irgendwoher kenne.«
Sie balancierte einen Stapel Bücher auf dem Arm, den sie nun vorsichtig auf dem Küchentisch abblut.
»Es war vor über 7 Jahren«, erklärte sie und wischte sich ihre staubigen Finger an der Schürze ab, die sich um die Taille trug. »Ein unheimlicher Kerl. Ich war froh, dass Karl da war.«
»Ein unheimlicher Kerl«, warf Hermine ein, als Eli zum ersten Mal seit über 2 Stunden nicht augenblicklich weitersprach, sondern sich anscheinend in ihren Erinnerungen verlor.
»Ja, sehr unheimlich.
ganz in Schwarz gekleidet. Und dieser Blick!« Sie schnalzte mit der Zunge. »Er blieb zum Glück nicht lange. Hat nur die Bücher hier gebracht und gesagt, ich solle sie an Hermine Granger weitergeben, sobald sie hier auftaucht.« Hermine riss die Augen auf. »Er hat meinen Namen genannt?« »Ei, ei! Kennen Sie ihn denn nicht?« Ihre grauen Augen weiteten sich.
»Doch«, murmelte Hermine. »Doch, ich denke, ich kenne ihn.«
Sie schwieg für einen kleinen Moment, nun selbst in ihre Erinnerungen vertieft. Dann riss sie sich blinzelnd wieder ins Hier und Jetzt zurück.
»Warum haben Sie mir den nicht schon eher gegeben?«
»Es ist mir entfallen. Ich wusste, dass mir Ihr Name bekannt vorkam, aber ich wusste einfach nicht mehr, wo ich ihn hinpacken sollte. 7 Jahre sind eine lange Zeit. Wir haben zwischendurch schon überlegt, die Dinge wegzuwerfen. Es ist schon ein sehr sonderbares Thema. Gletscherforschung in der Antarktis.«
»Ja«,
murmelte Hermine und rieb sich die Stirn, hinter der es immer noch pochte, während sie den Blick über die Bücher schweifen ließ, die zwar mit dem Schnitt zu ihr lagen, das oberste so alt, dass der Titel auf dem Einband unleserlich geworden war, von denen sie aber trotzdem vermutete, dass sie ganz und gar nichts mit Gletscherforschung zu tun hatten. »Beschäftigen Sie sich damit?« hackte Eli neugierig nach. »War dieser Mann ein Kollege von Ihnen? Aber warum hat er Ihnen die Bücher nicht persönlich gegeben? Ist das eine Art Schnitzeljagd?«
»So in der Art«, stammelte Hermine. Was hätte sie auch anderes sagen sollen?
Sie beschloss, die Flucht nach vorn anzutreten.
»Ich danke Ihnen, dass Sie die Bücher aufgehoben haben. Wenn es in Ordnung ist, würde ich mich dann jetzt gern auf mein Zimmer zurückziehen.«
»Oh, ei, natürlich. Soll ich Ihnen Bescheid sagen, wenn das Essen fertig ist?« Hermine schüttelte den Kopf, während sie bereits aufstand und die Bücher aufhob.
»Nein, das ist nicht nötig. Ich habe keinen Hunger. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht, Eli. Ihnen und Ihrem Mann.«
Sie wartete die Antwort ihrer Gastgeberin nicht ab, sondern stieg mit ihrer unerwarteten Ausbeute die Stufen ins obere Stockwerk hinauf. Ihr Koffer stand vor einer der 4 Türen, die vom Flur abgingen, und Hermine vermutete, dass hinter dieser Tür das Zimmer lag, das für sie hergerichtet worden war. Sie brachte erst die Bücher hinein, dann holte sie ihren Koffer hinterher. Als sie ihn vor dem Kleiderschrank abstellte, fielen ihr die kleinen Brandspuren an den Schnallen auf, und sie schnaubte, kopfschüttelnd. Anscheinend hatte einer der beiden versucht, einen Blick hineinzuwerfen, und war von ihren Schutzzaubern überrascht worden.
Geschah ihnen recht.
Doch ihre Schadenfreude verblasste schnell, und Neugier gewann die Oberhand. Schnell durchsuchte sie ihren Koffer nach etwas, das ihr Kopfschmerzen lindern würde, und fand tatsächlich eine alte Aspirin. Hermine drückte sie aus dem Blister und roch misstrauisch daran. Aspirin konnte Essigsäure bilden, wenn es alt wurde, aber sie konnte nichts dergleichen riechen. Nun, das würde es tun müssen. Während Hermine darauf wartete, dass die Wirkung einsetzte, wandte sie sich bereits den Büchern zu.
»Sie wollen also doch, dass ich Ihr Rätsel löse, Professor Snape«, stellte sie fest,
nachdem sie die Titel überflogen hatte. Denn entgegen Elis Worten behandelte jedes einzelne der Werke die Theorie der Zeitreise. In dieser Nacht schlief Hermine nicht. Nachdem ihre Kopfschmerzen nachgelassen hatten, las sie sich durch jedes einzelne der Bücher, sie inhaliert sie quasi. Und als vor ihrem Fenster der Morgen graute, kämpfte sie sich aus ihrem Bett, indem sie es sich bequem gemacht hatte, und machte sich so schnell es ihr möglich war, frisch. Eines der Bücher, ein eher dünnes, praktisch orientiertes Exemplar, steckte sie sich in ihre Tasche. Dann schlich sie die Treppe hinunter und verließ die Pension, bevor Eli sie ein weiteres Mal in Beschlag nehmen konnte. Das war ihr das Frühstück nicht wert. Hunger hatte sie trotzdem, und so apparierte sie zuerst nach Brora, um sich bei einem dortigen Bäcker mit 2 Brötchen und einer Tasse Kaffee zu versorgen. Danach kehrte sie zur alten Kirche zurück. Heute war sie besser informiert. Heute würde sie dem Geheimnis ein großes Stück näher kommen. Heute
würde sie den Teufel tun und ohne mehr Informationen wieder gehen. Von neugierigen Blicken unbemerkt, schlüpfte Hermine in das alte Gebäude und streifte sich den von der Decke rieselnden Staub aus den Haaren. So früh am Morgen schien die Sonne durch einige der noch intakten Buntglasscheiben und malte ein farbenfrohes Spiel aus Licht auf das verfallene Innere der Kirche. Am Altar angekommen, nahm Hermine ihre Tasche ab und zog das Buch hervor. Sie kniete sich mit ihrem Zauberstab und der Lektüre bewaffnet vor den Zeitriss und probierte einige der Zauber aus, die sie in dem Buch gefunden hatte, nebenbei immer mal wieder einen Bissen von ihrem Brötchen nehmend. Eine halbe Stunde später sank sie mit großen Augen auf ihre Füße zurück und pustete sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Bemerkenswert«, murmelte sie. Wie es aussah, war dieser Zeitriss stabil. Es gab ihn schon seit einer ganzen Weile, und er war schon mehrmals durchquert worden. Die Möglichkeit, dass Snape während seiner Abwesenheit in ihrem sechsten Schuljahr also eine kleine Zeitreise unternommen hatte, war nach allem, was sie bisher wusste und erfahren hatte, gar nicht so unwahrscheinlich. Davon abgesehen hatten die Zauber ihr geflüstert, dass der Riss noch genug Energie in sich trug, um weitere Jahre offen zu bleiben. Hermine fragte sich, ob die Kirche von Muggeln oder von Magiern geschlossen worden war. Aber so ungeschützt, wie die Kirche hier stand, ohne Banne, ohne Alarme, ohne irgendetwas, das jemanden davon abhielt, sie zu betreten, vermutete sie, dass das Ministerium keine Ahnung hat, dass dieser Riss existierte. Und wenn die Bücher, die Snape ihr hinterlassen hatte, recht hatten, dann konnte Muggel diesen Riss in der Zeit nicht sehen. Vielleicht hatte es Fälle von verschwundenen Personen gegeben, die auf diese Kirche zurückzuführen gewesen waren. Vielleicht hatten sie auch nur die Magie gespürt und die Kirche deswegen aufgegeben. Von ihren Eltern wusste Hermine, dass sie sich nicht wohl fühlten in der Nähe von sehr magischen Orten. Sie hatten sie nur ungern in die Winkelgasse begleitet und waren froh gewesen, wenn Hermine mit den Weasleys dorthin gegangen war. Das Einzige, was die Zauber ihr nicht verraten konnten, war, wohin dieser Riss führte. Entstanden war er durch zwei mächtige magische Ereignisse in der Zeit. Sie hatten einander angezogen wie die Pole eines Magneten und waren stark genug, um die Linie der Zeit in eine Schleife zu legen. An den Stellen, an denen die Zeitlinie sich überschnitt, hatte sich infolgedessen der Riss geöffnet. Man konnte hindurch gehen wie durch eine Tür. Hermine war überzeugt, dass das Ereignis ihrer Zeit die Vernichtung Voldemorts gewesen war, vielleicht auch in Kombination mit dem Tod Dumbledores und der Zerstörung der Horcruxe. Zwar lag das alles inzwischen schon einige Jahre zurück, doch was waren schon ein paar Jahre im Angesicht der Ewigkeit? Der Riss musste sich über einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren rund um den Krieg erstrecken, vermutlich noch mehr. In der Vergangenheit allerdings gab es einige Ereignisse von magischer Bedeutung, denen sie genug Macht zutrauen würde, um diese Schleife zu bilden. Und es gab nur eines, das ihr eine klare Antwort auf ihre Frage geben würde. Sie musste nachsehen. Hermine nutzte die beiden verbleibenden Tage, für die sie im Bed and Breakfast bezahlt hatte, um sich weiter in die Theorie der Zeitlinien einzulesen. Und um Eli unauffällig nach der Kirche zu fragen. »Oh, geh da nicht hin«, war die Antwort, begleitet von einem Schaudern. »Es ist unheimlich dort oben. Seit mindestens 20 Jahren ist niemand mehr dort gewesen. Wenn du dich für Kirchen interessiert, gibt es weiter unten im Dorf eine, die du dir ansehen kannst. Aber geh nicht zu der alten Kirche.« Hermine hatte es darauf bewenden lassen. Offensichtlich hatte sie recht gehabt mit ihrer Vermutung, dass das Ministerium nichts von diesem Riss wusste. Und falls sie ihn tatsächlich durchschreiten wollte, dann blieb das besser auch so. Denn das war die große Frage, nicht wahr? Wollte sie durch den Riss gehen? Snape hatte sie quasi hierher geführt. Anscheinend wollte er, dass sie es tat. Aber warum? Was hatte er auf der anderen Seite gefunden, dass er sie zu diesem Riss geführt hatte? Und warum überhaupt sie? Warum nicht Harry? Sollte sie Snape wirklich so sehr vertrauen? Blind?
über den Tod hinaus? Vorerst beschloss sie, sich etwas mehr Zeit zu verschaffen. Sie bat um weitere freie Tage im St. Mungos, die man ihr gewährte. Sie hatte ohnehin noch Urlaubstage aus den letzten Jahren übrig und informierte Harry und Ginny darüber, dass sie noch länger in Schottland bleiben würde. Und dann gab sie sich als einfache Touristin, bis sie am vierten Tag nach ihrer Ankunft ihre Koffer packte und Ailey zufinkend den Hof verließ. Kaum war sie aus der Sichtweite des Hofes verschwunden, schlug sie sich jedoch in ein Gebüsch und apparierte direkt ins Innere der Kirche. Hermine schluckte, als sie wieder vor dem Riss in der Zeit stand und feststellte, dass sie sich in den letzten Tagen völlig unnötig den Kopf zerbrochen hatte. Die Antwort war doch völlig klar. Natürlich würde sie durch den Riss gehen. Wie könnte sie nicht? Sie war schließlich ein Gryffindor und sie konnte nicht ein Rätsel lösen und das nächste ignorieren. Snape wollte, dass sie durch den Riss ging. Und Snape hatte ihnen immer helfen wollen, wie sie leider viel zu spät erfahren hatten. Wenn er sie hierher führte, dann würde er seine Gründe dafür gehabt haben. Und nachdem sie alle ihm zu Unrecht getan hatten, war seinem Wunsch zu folgen wohl das Mindeste, was sie tun konnte. »Sie wollen also, dass ich durchgehe?« murmelte sie und ließ ihren Kopf fallen, wo sie stand. »Dann werde ich das tun, Professor. Lassen Sie es mich nicht bereuen.« Hermine hob ihr Kinn, atmete noch einmal tief durch und griff ihren Zauberstab fester. Ihre Finger waren kalt, feucht und zitterten vielleicht ein bisschen. Trotzdem ging sie los und schaffte es, ihre Beine in eine Art sonderbaren Automatismus zu versetzen. Selbst wenn sie hätte stehen bleiben wollen, hätte sie es nicht mehr gekonnt. Die flimmernde Oberfläche des Zeitrisses kam näher, und erst im letzten Moment kniff sie die Augen zu und stieß ein leises Wimmern aus. Sie hatte Angst, absolut tief empfundene Angst vor dem, was nun passieren würde. Sie bereitete sich vor auf Schmerzen, auf Schwindel, auf Übelkeit und spürte nichts. Nach gut 10 Schritten blieb Hermine stehen. Für einen Moment wagte sie es nicht, die Augen zu öffnen, fragte sich stattdessen, ob es geklappt hatte oder ob sie immer noch in der alten Kirche stand, nur eben auf der anderen Seite des Risses. Sie hörte Vögel, aber das hatte sie dort auch. Erst verzögert fiel ihr auf, dass der Boden unter ihren Füßen sich anders anfühlte. Und da blinzelte sie doch, sah sich um und stieß ein leises »Ha« aus, denn sie stand mitten im Wald. »Ich würde dir ja sagen, dass du dich nicht erschrecken sollst.« Hermine schrie leise auf und wirbelte auf den Absatz herum. Ihr Blick flog hektisch zwischen den Bäumen umher, bis sie schließlich eine Frau entdeckte, die gegen einen Baumstumpf gelehnt saß und den Panzer einer Schildkröte streichelt, die in ihrem Schoß hockte. Aber das hat ohnehin keinen Sinn, wenn man von innen angesprochen wird. Sie zuckte mit den Schultern. Einen Versuch war es trotzdem wert. Hermine stolperte einen Schritt zurück. »Wer bist du?« fragte sie und sah sich weiter um. Sie war wirklich in einem Wald. Ihre Turnschuhe sanken ein bisschen in den weichen Boden, und um sie herum sangen ganze Schwärme von Vögeln. Der Wind räuschte durch das dichte Blattwerk, und Sonnenstrahlen fanden nur vereinzelt ihren Weg hinunter, bis zu ihnen. Einen solchen Wald, so dicht bewachsen, so lebhaft, so umwerfend, hatte Hermine niemals zuvor gesehen. »Und wo bin ich?« »Oder vielmehr, wann?« fügte sie in Gedanken hinzu. »Ich finde es zwar reichlich unhöflich, sich als Besucher nicht vorzustellen, ehe man anfängt, Fragen zu stellen,« begann die Fremde und stand etwas ungelenk auf, bevor sie zu Hermine kam. »Aber ich will mal nicht so sein. Ich bin Wendeline. Und das ist Saoirse.« Sie deutete auf die Schildkröte, die gerade ihren Kopf einzog. Hermines Augenbrauen zuckten. »Freut mich, euch kennenzulernen, schätze ich. Verrätst du mir jetzt auch, wie du heißt?« »Klar. Mein Name ist Hermine.« »Freut mich, Hermine.« »Das, mag jetzt vielleicht merkwürdig klingen, aber welches Jahr haben wir gerade?«
Unter ihren Füßen knackte ein Ast, und Hermine zuckte unmerklich zusammen.
»Das klingt ganz und gar nicht seltsam. Ich meine, du bist aus einem Zeitloch gekommen. Da kann man schon verwirrt sein.«
Wendeline lächelte freundlich.
»Allerdings«,
und es wurde mit jeder Sekunde schlimmer, »war sie tatsächlich über eine andere Hexe gestolpert? Konnte sie wirklich so viel Glück haben?«
»Wir schreiben das Jahr 1486 nach Christus.« »Wow, wir sind vierstellig«, murmelte Hermine.
Und als Wendeline von ihrer Bemerkung nicht übermäßig irritiert schien, fuhr sie fort.
»Gehe ich recht in der Annahme, dass du eine...«
Sie wirkte am Ende ihres Satzes.
»Hexe bist?«
»Ich bevorzuge inzwischen den Ausdruck magisch begabt, aber ja, das bin ich.« Wendeline kräuselte die Nase.
»Und kommst du auch aus einer anderen Zeit?«
»Eventuell«, sie grinste spitzbübisch. »Aber jetzt erzähl du mal, was treibt dich hierher?« Sie wandte sich um und bedeutete Hermine mit einem Kopfnicken, ihr zu folgen. Hermine zögerte und sah zurück zum Zeitriss.
»Oh, keine Angst, der ist stabil. Ich beobachte ihn seit einer ganzen Weile.«
Sie sah sich nach Wendeline um.
»Was verstehst du unter einer ganzen Weile?«
»Das kommt auf der Blinkwinkel an. Kommst du oder willst du sofort zurück?«
»Nein, ich meine, ich komme«, entgegnete Hermine schnell. »Aber ist schon mal jemand hindurchgekommen?«
»Nicht, dass ich wüsste. Ich sitze aber auch nicht jeden Tag hier und beobachte den Riss, also...« Hermine nickte, gedankenverloren. Angenommen, sie war tatsächlich als Erste durch den Riss gekommen. Zumindest auf dieser Seite des Risses. Dann bedeutete das, dass Snape erst noch kommen würde? Sie runzelte die Stirn. War es möglich, dass der Riss nicht den Regeln der Zeit unterworfen war? Dass in ihm die Zeit nicht linear vorwärts verlief, sondern chaotisch? Dass man auf der einen Seite später hindurchgehen, auf der anderen aber früher herauskommen könnte? Oder bedeutete das, dass Snape... dass er nie hier gewesen war? Ihr lief es eiskalt den Rücken hinunter. Sie musste das überprüfen. Nichts in den Büchern hatte darauf hingedeutet, dass sie vor Snape hier ankommen könnte, aber vielleicht hatte sie es auch nur überlesen. Sie war müde gewesen. Sie würde den Riss untersuchen, ihn erforschen. Die Zauber, die sie auf der anderen Seite des Risses angewandt hatte, würden auch hier funktionieren.
»Kommst du nun?« durchschnitt Wendelines Stimme, jedoch ihre Gedanken. »Oder willst du doch gleich wieder zurückgehen?«
Sie legte den Kopf schief, während sie Hermine beobachtete. Die blinzelte. Im Grunde, so dachte sie, hatte sie nichts zu verlieren. Der Riss war stabil, Wendeline schien mit ihrer Schildkröte nicht gerade gefährlich, und diese Zeit war mehr als faszinierend, auch wenn Hexen hier vermutlich keinen allzu guten Ruf hatten. Aber sie hatte gelernt, sich bedeckt zu halten. In jedem Sommer, den sie bei ihren Eltern verbracht hatte. Davon abgesehen wollte sie dieses Rätsel lösen. Mehr als alles andere auf der Welt wollte sie herausfinden, wie das alles, Snapes Verschwinden in ihrem sechsten Schuljahr, sein Notizbuch und all die anderen Hinweise, dieser Zeitriss, miteinander zusammenhing. Sie konnte jetzt nicht zurückgehen und so tun, als hätte sie das alles nie herausgefunden. Also lächelte sie zum ersten Mal, seitdem sie in dieser Zeit angekommen war.
»Ja, ich komme mit«,
und folgte Wendeline über den moosbedeckten Waldboden. Kapitel 3 Severus. Das Klopfen an seiner Tür war so lästig wie das Surren einer Mücke kurz vor dem Einschlafen. Severus starrte das dunkle Holz an, als könne sein Blick es beenden. Dabei presste er seine Fingernägel so fest in die Lehnen seines Sessels, dass er den alten Stoff knacken hörte. Er wusste, wer auf der anderen Seite der Tür stand. Es war Dumbledore. Dumbledore, dessen Büro er vorhin türenschlagend verlassen hatte, weil der sich mal wieder in Schweigen gehüllt hatte. Dumbledore, der trotzdem ein weiteres Versprechen von ihm hatte hören wollen. Dumbledore, der letzte Mensch war, mit dem Severus gerade reden wollte.
Etwa 5 Minuten lang versuchte er es. Und erstaunlicherweise griff er nicht auf Magie zurück, um seinen Willen zu bekommen. Stattdessen gab er irgendwann auf und Severus' Finger entspannten sich. Er hielt die Luft an und schloss für einen Moment die Augen. Ungewollt erhob sich ihr Gespräch wieder aus seiner Erinnerung.
Versprich mir, dass du es tun wirst, Severus. Wenn die Zeit gekommen ist, dann musst du es tun.
In seinem Magen kribbelte es, wenn er nur an das dachte, was Dumbledore, was seine beiden Herren von ihm erwarteten. Er stellte sich vor, rein hypothetisch, wie er den Zauberstab gegen den Schulleiter erhob. Und lachte kehlig auf. Allein die Vorstellung war so irre, dass er darüber den Verstand verlieren könnte. Nicht, dass das nicht ohnehin schon beinahe passierte. Jedes Mal, wenn er so tat, als wäre alles normal. Wenn er unterrichtete, bei den Mahlzeiten neben seinen Kollegen saß, mit ihnen redete, im Lehrerzimmer seinen Kaffee mit ihnen trank, auf Konferenzen Pläne für das nächste Schuljahr diskutierte und dabei beinahe vergaß, dass der einzige relevante Plan für das nächste Schuljahr Dumbledores Tod und sein eigener Aufstieg zum Schulleiter war. Wenn er Dumbledores schwarze Hand gerade nicht sah, fühlte es sich an, als wäre es ein schlechter Traum gewesen. Und dann gab es Tage wie heute, an denen er an nichts anderes denken konnte. An denen er alles gegeben hätte, um nur mit einem Menschen sprechen zu können, der nicht das von ihm erwartete, der ihm genug vertraute, um ihm zu sagen, was im Hintergrund passierte, wozu er das alles tun sollte. Aber niemand außer Dumbledore könnte das tun, und der war der letzte Mensch, mit dem er gerade reden wollte. Kurze Zeit später erhob Severus sich und griff nach seinem Reiseumhang. Kurz entschlossen, unüberlegt, spontan. Es war spät am Abend, die Sperrstunde längst überschritten. Das Schloss war so ruhig, dass es einem Kloster glich. Oder eine Kirche. Die Porträtbewohner hatten sich zum Schlafen hinter ihre Rahmen zurückgezogen. Die Rüstungen schwiegen. Pieps war schlau genug, nicht Severus' Weg zu kreuzen. Das Summen in seinen Adern wurde etwas besser, als er die Treppen des Schlossportals hinablief und die Luft des aufziehenden Sommers an seinem Gesicht entlang strich. Severus schritt am schwarzen See vorbei, dessen Oberfläche sich kräuselte, als würden viele unsichtbare Fäden das Wasser in die Höhe zupfen. Es wisperte und raschelte im Schilf, und in der Mitte des Sees, schemenhaft erkennbar gegen das spärliche Licht des Mondes, regten sich die Tentakel des Kraken. Bald kam die Grenze des Schlossgeländes in Sicht, und Severus zückte seinen Zauberstab schon Meter, bevor er sie erreicht hatte. Mit verbissenem Gesichtsausdruck öffnete er einen Spalt in den Schutzbahnen und verließ das Gelände. Hogwarts war wie ein Hochsicherheitstrakt, und dennoch, die Todesser würden das Schloss letztendlich stürmen. Er warf einen kurzen Blick zurück, bevor er disapparierte. Dol war ein Stück Erde, das einen Großteil des Fortschritts verpasst hatte. Wäre das möglich, die Bewohner würden abends um 8 wohl die wenigen Bordsteine hochklappen, die es hier gab. Niemand geriet ihm in die Quere, und er musste weder auf sein Aussehen noch auf die Macht seines Zauberstabes Rücksicht nehmen. Der Klang seiner Schritte auf dem Weg zerriss die Stille und brachte die Grillen zum Schweigen. Ein feiner Nieselregen setzte ein, er schlug den Kragen seines Umhanges hoch. Dann tauchte die Kirche vor ihm auf, ein großer, schwarzer Schatten, der auf einem Hügel am Rande des Dorfes thronte. Severus erinnerte sich an das dumpfe Schlagen der Turmuhr, das in seinem Körper vibriert hatte, wie ein Frösteln im Winter.
»Das ist die Stimme des Herrn«, hatte seine Großmutter gesagt und ihn mit seinen 5 Jahren weiter vorangetrieben.
Und obwohl Severus schon damals von seiner magischen Natur gewusst hatte, hatte er diesen Herrn gefürchtet. Jetzt sehnte er sich plötzlich nach ihm. Nach einem Herrn, der keinen Mord von ihm verlangte, zu dem er sich wenden konnte, ohne die eine oder andere Maske zu tragen, der ihm, wenn er den Worten seiner Großmutter vertrauen konnte, immer zuhören würde, egal worum es ging. Severus war beileibe kein religiöser Mensch, aber er war ein verzweifelter Mensch, und als er das letzte Mal hier gewesen war, war das noch anders gewesen. An diesem Abend, an dem es niemanden gab, dem er sich anvertrauen konnte, hoffte er vielleicht, etwas von seiner alten Überzeugung in dieser alten Kirche, seiner Kindheit, wiederzufinden. Inzwischen jedoch hatten die Bewohner von Dol offenbar einen anderen Weg zum Herrn gefunden, denn schon aus einigen Meter Entfernung konnte er sehen, dass ein großes Warnschild an der Tür der Kirche hing. Einsturzgefahr stand darauf, und es sah alles andere als neu aus. Er runzelte die Stirn. Warum nagelte man nur ein Schild an ein offenbar einsturzgefährdetes Gebäude, anstatt es abzureißen? Dann spürte er die Magie. Sie sickerte aus jeder Ritze des Gemäuers.
»Was zum Teufel?« murmelte er und trat vorsichtig näher.
Mit geschlossenen Augen legte er seine Hand flach auf den Stein. Da war es wieder, das Vibrieren. Dieses Mal ganz ohne die Glocke, doch es fühlte sich an, als würde es jedes Molekül in seinem Körper durchschütteln. Er holte tief Luft. Als Severus seine Hand zurückzog, ließ er seinen Zauberstab hineingleiten und entriegelte die alten Flügeltüren. Das Schloss öffnete sich knarzend und ohne länger zu überlegen, zog er an dem alten eisernen Ring, bis die verrosteten Scharniere quietschten. Mit einem weiteren Wink seines Zauberstabes sandte Severus ein paar Lichter ins Innere der Kirche und prompt offenbarte sich ihm die Quelle der Magie. Ein schimmerndes Oval auf der Höhe des Altars. Er neigte den Kopf nach links, dann nach rechts, verengte die Augen und ging langsam durch das Kirchenschiff darauf zu. Die Bänke standen so ordentlich rechts und links von ihm, als würde hier gleich ein Gottesdienst stattfinden. Nur die dünne Staubschicht, die alles bedeckte, erinnerte daran, dass schon seit geraumer Zeit niemand mehr hier gewesen war. Erst als er den Gang schon etwa zur Hälfte durchschritten hatte, begriff er, was das war, und er blieb wie angewurzelt stehen. Er hatte darüber gelesen, in seiner Jugend, bevor er zu den Todessern gegangen war und sein Leben gegen die Wand gefahren hatte. Risse in der Zeit. Er hielt die Luft an, den Blick starr auf das schimmernde Oval gerichtet. Konnte das wirklich sein? Langsam setzte er sich schließlich wieder in Bewegung und beobachtete das Zeitportal, das sich in diesem verschlafenen Dörfchen mitten in nirgendwo geöffnet hatte, weil im Laufe der Zeit zwei so mächtige magische Ereignisse stattfanden, dass die Zeitlinie sich durch sie überkreuzt hatte. Er hatte so etwas noch nie gesehen, hatte auch nicht geglaubt, dass es jemals dazu kommen würde. Dafür passierte es viel zu selten. Soweit er wusste, hatte es, seitdem der Mensch fähig war, Dinge aufzuschreiben und für die Nachwelt zu konservieren, nur zwei weitere Zeitrisse gegeben. Dass es diesen gab, bedeutete, dass innerhalb der nächsten Zeit etwas Großes passieren würde, denn in der näheren Vergangenheit hatte es kein ausreichend mächtiges magisches Ereignis gegeben. Und da Zeitrisse sich für gewöhnlich um einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte über das Ereignis selbst hinweg erstreckten, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft, war die Existenz dieses Risses wie eine nonverbale Prophezeiung. Etwas Großes würde passieren. Die Frage war, ob dieses große Ereignis Dumbledores Tod war oder der des Dunklen Lords. Oder beide. Er schob den Gedanken, der ihm den Brustkorb zuschnürte, von sich und blieb etwa einen Meter vor dem schimmernden Riss stehen, holte tief Luft. Die Magie, die dabei durch seine Lungen strömte, ließ seinen ganzen Körper kribbeln. Was auch immer aus diesem Krieg wurde,
Es würde also tatsächlich genug Magie freisetzen, um eine Schleife in der Zeit zu bilden. Und das an genau diesem Ort. In einer gottverdammten Kirche, in einem gottverdammten Dorf, irgendwo in Schottland. Severus schnaubte. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als es hinter ihm krachte. Er wirbelte herum und versuchte, in der Dunkelheit der Kirche zu erkennen, was geschehen war. Nachdem er die ganze Zeit in das flirrende Licht des Risses gestarrt hatte, tanzten weiße Punkte vor seinen Augen. Dem Krachen folgte ein lautes Knirschen, und der Geruch von trockenem Staub stieg ihm in die Nase. Severus hob den Blick zur bemalten Decke der Kirche. Genau in dem Moment, in dem ein riesiges Stück des Daches sich löste und auf ihn herunterfiel. Etwas quietschte direkt neben seinem Ohr. Einmal, zweimal, dann wurde es ruhig. Bis es unvermittelt so laut und in einer so hohen Frequenz kreischte, dass Severus in die Höhe schoss. Aus dem Augenwinkel sah er, wie ein Vogel erschrocken in die Luft flatterte und zwischen den wogenden Baumkronen verschwand.
»Was zum Teufel?« murmelte er wieder und runzelte die Stirn.
Erst als eine warme Windböe ihm die Haare ins Gesicht wehte und das Rauschen der Bäume lauter wurde, begriff er, was seine Augen sahen.
Wald. Sehr viel Wald.
In der Kirche in Dahl hatte es definitiv keinen Wald gegeben. Innerhalb einer Sekunde stand er auf den Beinen und hatte seinen Zauberstab wieder in der Hand. Er drehte sich einmal um sich selbst und stoppte erst, als er den flimmenden Riss in der Zeit direkt vor sich sah. Er musste hindurch gestolpert sein, als er dem Dach der tatsächlich einsturzgefährdeten Kirche entkommen wollte. Und der Riss hatte ihn direkt in ein grünes Paradies geführt. Severus schluckte schwer, und da ihm gerade von keiner Seite Gefahr zu drohen schien, von frechen Vögeln einmal abgesehen, entspannte er sich ein wenig und legte den Kopf in den Nacken. Gab es in seiner Zeit irgendwo in Großbritannien noch einen Wald, der so dichte Baumkronen hatte wie dieser? So kräftig belaubt, dass kein einziger Sonnenstrahlen bis auf den Boden vordrang? Er glaubte es nicht. Severus schloss die Augen und atmete tief durch. Dann sah er zurück zum Riss. Er sollte zurückkehren. Sofort. Er gehörte nicht hierher, und er hatte eine Aufgabe zu erfüllen auf der anderen Seite des Risses. Schon jetzt musste er darauf hoffen, wenigstens annähernd in die gleiche Zeit zurückzukehren, aus der er gekommen war, denn Zeitrisse waren Chaos und folgten keiner einzigen der üblichen Regeln. Es war durchaus möglich, dass er 20 Jahre früher wieder zurückkehren würde, als er gegangen war. Oder später. Nicht auszudenken, was dort passierte, wenn der dunkle Lord glaubte, Severus hätte ihn betrogen. Doch er tat es nicht. Anstatt einen Schritt nach vorne zu tun, durch den Riss hindurch, tat er einen zurück. Dann noch einen. Und noch einen. Wenn er ohnehin schon hoffen musste, an den richtigen Punkt in der Zeit zurückzukehren, konnte er auch noch bleiben. Nur für eine Weile. Sobald der Riss aus Severus' Blick verschwunden war, kümmerte er sich um seine Kleidung. Er wusste nicht, in welcher Zeit er gelandet war, doch die Flora, die ihn umgab, ließ vermuten, dass er in die Vergangenheit gereist war. Also verwandelte er seinen Umhang in eine schlichte Jacke, verzichtete schweren Herzens auf das tiefe Schwarz und machte aus dem robusten, fein gewebten Baumwollstoff ein lockeres Leinen. Mit gerunzelter Stirn sah er schließlich an sich herab. Es würde wohl reichen, damit er nicht sofort auffiel. Dass er sich in seiner neuen Aufmachung wohlfühlte, konnte er allerdings nicht behaupten. Trotzdem lief er weiter. Von der Stelle aus, an der der Zeitriss war, gab es nur einen Pfad, und Severus folgte ihm. Der Wald um ihn herum war so dicht, der Boden so uneben und alles so zugewuchert mit Büschen,
dass er auch nichts anderes hätte tun können. Es war eine Wand aus Grün, die ihn umgab. Etwas, das er in seiner Zeit vermutlich außerhalb der tiefsten Regenwälder nirgendwo mehr finden würde. Davon abgesehen stieß er auf Pflanzen, die in seiner Zeit schon längst ausgestorben oder so selten waren, dass man horrende Preise dafür zahlen musste. Hier standen sie dicht an dicht auf Gebieten so groß wie der Schwarze See. Er war etwa eine halbe Stunde lang unterwegs gewesen, als der Wald um den Pfad herum etwas lichter wurde. Die Bäume standen weit genug voneinander entfernt, dass er mehr als die nächsten paar Meter sehen konnte, und es gab kleine Inseln aus Sonnenlicht, in denen Waldveilchen ihre violetten Blüten in die Höhe reckten. Und schließlich, jenseits einer besonders großen Lichtung direkt vor ihm, schmiegte sich ein kleines Haus zwischen gewaltige Baumstämme. Severus blieb stehen. Mehrere Minuten lang ließ er die klare Luft durch seine Lungen strömen und nahm sich die Zeit, nachzudenken. Die zwei Optionen, die er hatte, spielten Ping-Pong zwischen seinen Ohren. Gehen oder bleiben, bleiben oder gehen. Bevor er sich entschieden hatte, trat eine Frau aus der Hütte. Sie trug einen Weidenkorb unter dem Arm, in dem sich naturfarbener Stoff häufte, und ging damit zu einer Baumgruppe, zwischen deren Stämmen dünne Seile gespannt waren. Behende warf sie die Kleidungsstücke über die Leinen, während ihr Rock im Wind flatterte. Severus verengte seine Augen und beobachtete sie, ließ seinen Blick über ihre lockigen braunen Haare, den schmalen Rücken und ihre schlanken Arme wandern, überlegte, ob er es wagen sollte, zu ihr zu gehen, ob es wirklich schlau war, in dieser Zeit Kontakt zu jemandem aufzunehmen. Er musste vorsichtig sein. Seine Überlegungen rissen jedoch abrupt ab, als die Frau sich umdrehte und er sie erkannte. Er holte scharf Luft und trat einen Schritt zurück. Ein Ast zerbarst laut knackend unter seinem rechten Fuß, und die Frau hob den Blick, entdeckte ihn sofort. Sie lächelte. »Ich hab sie schon erwartet«, sagte Hermine Granger und stemmte die Hände in die Hüften.
»Miss Granger?« fragte er perplex.
»Genau die«, bestätigte sie mit einem Nicken. Er verengte die Augen, griff seinen Zauberstab fester.
»Beweisen Sie es«, zischte er.
Sie schmunzelte. »In meinem zweiten Schuljahr habe ich mich durch einen Fehler bei der Anwendung des Vielsaftstrankes in eine Katze verwandelt, und sie haben die Tränke gebraut, durch die ich meinen Schwanz und die Schnurrhaare wieder losgeworden bin. Sie haben die Tränke anstatt mit schwarzer Tinte mit roter Tinte beschriftet, um mich jeden Tag aufs Neue daran zu erinnern, was für einen gewaltigen Fehler ich begangen habe.«
»Richtig, das hatte er getan.
Und sie hatte es verdient gehabt.« Trotzdem musterte er sie noch einen weiteren Moment lang, ehe er fragte,
»Was zum Teufel tun Sie hier?«
Es klang dabei nicht annähernd so kühl, wie er sich das vorgestellt hatte. Dafür war er zu abgelenkt von ihrem Anblick. Granger war älter geworden, mindestens Mitte 20, aber es war unverkennbar sie, und dieses Mal offenbar ohne Vielsafttrank. Je länger er sie ansah, desto weniger hätte es ihn überrascht, wenn sie im nächsten Moment ein Pergament und eine Feder aus einer Tasche gezogen und sich Notizen gemacht hätte. Aber sie machte sich keine Notizen, nur ihr Lächeln wurde breiter, während sie ihre Hände sinken ließ.
»Ich habe hier ein paar Dinge zu erledigen. Und Sie? Was führt Sie hierher?«
»Das geht Sie nichts an. Wie sind Sie hierher gekommen?«
»Ich nehme an, auf demselben Weg, den auch Sie genommen haben.«
»Woher wussten Sie davon?«
»Das ist nicht wichtig, Sir. Es würde mich mehr interessieren, ob Sie planen, für länger zu bleiben. Denn dann würde ich Ihnen mein Gästezimmer anbieten. Es ist zwar mehr eine Kammer, aber Sie wissen schon, was ich meine.« Sie nickte zum Haus, das irgendwie zu perfekt aussah für eine Zeit wie diese.
auch wenn er immer noch nicht wusste, welche Zeit das eigentlich war. Trotzdem hatte er keinen Zweifel daran, dass es magisch errichtet worden war.
»Halten Sie es nicht für riskant, ein solches Haus in einer Zeit wie diese zu erschaffen?« fragte er daher.
Sie lachte leise.
»Halten Sie es nicht für möglich, dass ich meinen Zauberstab zu benutzen weiß?«
Severus stieß ein unbestimmtes Brummen aus, während er versuchte, ihr keine Punkte abzuziehen. Sie so zu sehen, erwachsen, reif, selbstbewusst, war so verwirrend, wie mit der nicht dominanten Hand zu schreiben. Es legte sein Hirn in ähnliche Schleifen wie die Zeitlinie. Und sie hatte ihm immer noch nicht gesagt, wie sie den Zeitriss gefunden hatte oder was sie hier tat.
»Nun, planen Sie zu bleiben?« hackte sie in diesem Moment nach,
und er hasste das Vergnügen, das in ihren braunen Augen glitzerte. Was fiel ihr eigentlich ein, ihm so anzusehen? Ihn!
»Ich sollte gar nicht hier sein«, murmelte er und drehte ein wenig den Kopf auf dem Hals, als könnte das das unangenehme Prickeln vertreiben, das in seinem Nacken saß.
»Und doch sind Sie es!«
Sie legte den Kopf zur Seite. Er runzelte die Stirn.
»Sie wissen es«, stellte er fest.
Sie war älter. Sie musste es wissen.
»Was weiß ich?«
»Alles. Sie musste alles wissen. Ob ich bleibe oder nicht«,
war jedoch das Einzige, was er sagte. »Nicht, wie der Krieg ausgeht. Oder, dass ich Dumbledore umbringen soll. Oder, ob alles so läuft, wie es geplant war. Oder ob ich einfach nicht zurückgehe.« Er sprach nichts davon aus. Nicht ein Wort. Sie nickte bedächtig.
»Ja, ich weiß es.«
»Warum fragen Sie dann?«
Granger zuckte mit einem Schulter.
»Es erschien mir höflich.«
Ein paar Sekunden lang beobachtete sie ihn, wartete vielleicht auf eine Antwort, aber er schwieg. Dann deutete sie auf das Haus.
»Gehen Sie doch schon mal hinein. Ich hänge nur kurz die Wäsche fertig auf.«
Sie wandte ihm wieder den Rücken zu, und während er noch den ungewohnten Anblick ihres zeitgemäßen Kleidungsstils in sich aufnahm, warf sie schon ein Leibchen über eine der Leinen. Das Innere ihres Domizils verströmte einen ähnlich magischen Flair wie das Äußere. Die Möbel waren sauber gearbeitet, die Schränke mit filigranen Schnitzereien verziert. Auf dem Holzboden lagen mehrere Webteppiche und vor dem Fenster hingen bunte Gardinen. Was es allerdings nicht gab, war eine strenge Raumtrennung. Die Küche zu seiner Linken ging nahtlos über in einen Essbereich, der nur durch ein Bücherregal von einem Wohnzimmer mit Kamin getrennt war. Anscheinend war nur das Schlafzimmer separiert, denn es führte eine schmale Wendeltreppe hinauf unter das Dach. Severus durchquerte den Wohnraum und trat an eines der Fenster. Das Glas war klar und sauber gearbeitet. Selbst Hogwarts Fenster waren unebener und verschleierten den Blick, wenn man hinaussah. Granger wusste ihren Zauberstab besser als sehr gut zu nutzen, denn wenn das jemand sah, der nichts von Zeitreisen wusste, würde sie einiges zu erklären haben. Während er auf sie wartete, schlich sich einmal mehr die Absurdität dieser Situation an ihn heran, und das kalte Prickeln in seinem Nacken ließ sein Herz schneller schlagen. Was zum Teufel tat er hier eigentlich? Sie steckten mitten in einem Merlin-verdammten Krieg, und er sprang durch die Zeit, wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte weit, nur um seiner ehemaligen und plötzlich sehr erwachsenen Schülerin zu begegnen. Hermine Granger, ausgerechnet. Das konnte sich keiner ausdenken. Und was würde er nun tun? Sich wirklich bei ihr einquartieren, anstatt zu tun, was er zu tun versprochen hatte? Das hier könnte alles ruinieren. Wie hatte er nur...
»Haben Sie sich schon nach der Gästekammer umgesehen?«
durchbrach Granger seine rasenden Gedanken. Er wandte sich zu ihr um.
»Nein«, sagte er, »das wird nicht nötig sein.«
Mit großen Schritten ging er auf sie zu, und war sie noch immer in der Tür stand und ihm den Weg versperrte, sagte er, »Ich werde wieder zurückkehren.« Sie zog überrascht ihre Augenbrauen in die Stirn.
»Tatsächlich?«
»Ja. Gehen Sie mir aus dem Weg, Miss Granger.« Aber sie schmunzelte nur.
»Wollen Sie sich die Hexenverbrennung wirklich entgehen lassen?«
Was eine so sonderbare Frage war, dass Severus doch stutzte. »Hexenverbrennung?« Aber sie sagte ihm nichts weiteres über die Hexenverbrennung, vor allem nicht, warum sie sich so sehr darauf zu freuen schien. Stattdessen drängte sie ihn dazu, sich zu setzen, und kochte Tee, bevor sie sich zu ihm an den Tisch setzte. »Wo ist eigentlich Ihr Mann?« erkundigte sich Severus, während er die Tasse vor sich skeptisch beäugte. Er hielt im Allgemeinen nicht viel von Tee, trank ihn generell nur, wenn Pomona ihn zubereitet hatte. Es stand also außer Frage, dass ihm Grangers Variante schmecken würde. Vielleicht sollte er sie um Wasser bitten.
»Welcher Mann?«
riss ihre Gegenfrage ihn aus seinen Überlegungen, und als er den Blick hob, sah er, dass sie die Stirn gerunzelt hatte. »Der Mann, von dem Sie sich diesen Ring an den Finger haben stecken lassen«, präzisierte er und nickte zu ihrer linken Hand.
»Ah, der Ring.«
Sie trank einen Schluck von ihrem Tee.
»Das ist kein Ehering, auch wenn es hilfreich ist, dass alle das glauben.«
Severus schnaubte leise. »Ich wette, das ist es.« Sie quittierte das mit einem geheimnisvollen Lächeln. »Sie leben also hier?«
»Offensichtlich«, entgegnete sie, aber mehr sagte sie nicht.
»Warum?«
»Warum was?«
»Warum leben Sie hier, Miss Granger? In dieser Zeit? Hat Ihnen die Ehre nicht genug bieten können?«
Sie atmete langsam aus. »Doch, das hat sie«, sagte sie schließlich. »Aber wie ich bereits sagte, ich habe hier etwas zu erledigen.«
»Mit mir«, ergänzte er, denn das war es, wie sie gesagt hatte. »Ich habe sie schon erwartet.«
»Ja«,
gab sie zu. Er verengte die Augen. »Und Sie werden mir nicht sagen, was genau das ist.«
Granger neigte wieder den Kopf. »Muss ich das denn?«
Severus wandte den Blick ab. Er hasste es, dass sie alles wusste. Ja, er hatte sich in einem Moment der Schwäche jemanden gewünscht, mit dem er über das, was Dumbledore und der dunkle Lord von ihm verlangten, reden konnte, der ihm von dem großen Ganzen erzählen und ihm einen guten Grund für alles, was er tat, nennen konnte. Aber dabei hatte er nicht an Hermine Granger gedacht. »Woher wussten Sie, dass ich herkommen würde?« Sie zog die Augenbrauen hoch. Und als sie nicht antwortete, kräuselte er die Oberlippe.
»Sagen Sie mir dann wenigstens, womit Sie hier Ihre Zeit verbringen. Ich hoffe doch nicht nur mit Wäsche waschen.«
»Nicht nur, nein. Ich verdiene mein Geld als Heilerin. Und in der restlichen Zeit bin ich anderweitig beschäftigt.«
»Womit?«
Sie schürzte die Lippen.
»Experimente.«
Severus runzelte die Stirn. »Was für Experimente?« Sie bedachte ihn mit einem verschlossenen Gesichtsausdruck, doch als das seinem forschenden Blick keinen Abbruch tat, rückte sie mit dem Kopf zu seiner nach, wie vor unberührten Tasse.
»Zum Beispiel gute Teerezepturen. Sie sollten es darauf ankommen lassen, Sir.«
Dann stand sie auf und stieg die Treppe ins Dachgeschoss hinauf. Severus sah ihr hinterher. Erst als sie aus seinem Blickfeld verschwunden war, beugte er sich über die Tasse und inhalierte den Geruch, der von ihrem Tee aufstieg. Durchaus angenehm. Erinnerte tatsächlich an Pomonas Aufgüsse. Als würde er einen suspekten Trank untersuchen, nahm er die Tasse hoch und führte sie an seine Lippen. Er nippte daran und wartete, bis der Geschmack sich auf seiner Zunge entfaltete. Dann riss er die Augen auf und sah sich nach ihr um.
»Ich erwarte Antworten«,
rief er. Denn das war Pomonas Tee.
Aber Granger gab ihm auch dieses Mal keine Antworten.
»Sie sind noch nicht so weit«, sagte sie nur, während sie sein Bett bezog, und weil sein finsterer Blick aus ihm unerfindlichen Gründen nicht mehr funktionierte, um sie umzustimmen, kehrte er ins Untergeschoss zurück und sah sich um. Dabei entdeckte er eine Tür, die vom Wohnzimmer aus abging. Sie lag direkt neben dem Kamin, etwas verborgen in den Schatten, weswegen sie ihm vorher noch nicht aufgefallen war. Severus schürzte die Lippen, als er die Banne spürte, mit denen sie belegt war. Er sah sich um, und weil er immer noch allein hier unten war und Granger ihn frustrierte, ließ er seinen Zauberstab in die Hand gleiten und machte sich daran, die Banne aufzuheben. Sie wusste tatsächlich, wie sie ihren Zauberstab zu benutzen hatte. Er brauchte länger als erwartet, um die Banne zu durchbrechen. Aber schlussendlich klickte es und die Tür schwang auf. Severus steckte den Kopf hindurch und als an den Wänden Lichter zum Leben erwachten, schnaubte er leise. Es war ein Labor. Sie hatte das mit den Experimenten also wirklich ernst gemeint. Neugierig ging er auf den Kessel zu, der in der Mitte des Raumes auf einem Tisch über einem kleinen Feuer hing. Mit gerunzelter Stirn spähte er hinein und roch an den Dämpfen, die daraus aufstiegen.
»Vielsafttrank«, murmelte er schließlich. »Was spielte sie für ein verdammtes Spiel?«
»Was tun Sie hier?«
Grangers scharfe Stimme ließ ihn aufsehen.
»Ich schaue mich um«, antwortete er und zog die Augenbrauen hoch, musterte sie erneut misstrauisch.
Vielleicht führte sie ihn doch hinters Licht. Vielleicht war er drauf und dran, in eine Falle zu tappen. Er richtete in einer schnellen Bewegung seinen Zauberstab auf sie, wirkte einen nonverbalen Stupor, aber sie war schneller. Er prallte an ihrem Protego ab, und Severus musste sich davor ducken.
»Hören Sie auf damit«, rief sie laut. »Der Trank ist nicht für mich.«
Severus stierte sie finster an.
»Wozu brauchen Sie ihn dann?«
Sie hob ihr Kinn ein Stück.
»Bleiben Sie und finden Sie es heraus«,
sagte sie dann, klang dabei äußerst kurz angebunden und wandte sich tatsächlich um, ohne sich vor weiteren Angriffen seinerseits zu schützen. Im Gehen fügte sie noch hinzu.
»Und errichten Sie die Banne wieder, bevor Sie das Labor verlassen. Ich will morgen keine Tiere darin finden.«
Er runzelte die Stirn. »Was für Tiere, glauben Sie, können Sie den Zutritt in einem fensterlosen Raum verschaffen?« rief er ihr hinterher,
umrundete den Labortisch und ging zur Tür. Sie stand in der Kochecke und nahm ein Brett und ein definitiv modernes Messer aus einer Schublade. Auf seine Frage hin hielt sie inne und sah sich um Büchregal vorbei nach ihm um.
»Ich weiß nicht«, sagte sie verstimmt. »Eine Hirschkuh vielleicht?«
Ihre Worte ließen ihn abrupt stehen bleiben. Severus starrte sie mehrere Sekunden lang an und versuchte herauszufinden, ob es Zufall war oder ob sie auch das wusste. Und wenn ja, woher? Woher konnte sie...
»Tut mir leid«, murmelte sie. »Ich hätte das nicht sagen sollen.«
Sie wandte sich wieder der Arbeitsplatte zu und band sich die Haare zurück.
»Woher wissen Sie das?« fragte Severus und ging zu ihr.
»Vergessen Sie es! Ich hätte das wirklich nicht sagen sollen!«
»Sie haben es aber gesagt!«
Er packte sie am Arm und drehte sie herum. Sie holte scharf Luft.
»Woher wissen Sie das, Miss Granger?«
Sie schluckte. Ihr Blick sprang zwischen seinen Augen hin und her.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen!«
Er knurrte leise und ließ sie los, trat rasch einen Schritt zurück, weil ihm mit einem Male sehr bewusst wurde, wie nahe er ihr gekommen war.
Ungebührlich nahe. »Ich habe genug von Ihren Spielchen«, beschloss er dann.
»Was soll das heißen?«
»Das heißt, dass ich gehe. Ich sollte ohnehin nicht hier sein. Wie Sie ja selbst wissen, habe ich eine Aufgabe zu erledigen.
Er wandte sich ab, bevor er ihre Reaktion darauf sehen konnte. Er wollte es nicht wissen, falls er es nicht schaffte. Er wollte es nicht wissen, weil das nicht zur Debatte stand. Er musste es schaffen, und die Tür des viel zu perfekten Holzhauses knallt laut gegen die Wand, als er sie aufriss und nach draußen stürmte.
»Professor Snape!«
rief Granger hinter ihm her, aber er hörte nicht auf sie, blieb nicht stehen, sah sich nicht nach ihr um. Das alles war Irrsinn, und er musste zurück, so schnell wie möglich. Trotzdem apparierte er nicht, sondern lief wieder den einzigen Pfad hinunter, den es zwischen dem Riss und Grangers Haus gab. Denn natürlich hatte sie sicherstellen müssen, dass er ihr begegnete, sobald er hier ankam. Severus schnaubte abfällig. Sie war genau so wie Dumbledore. Auch sie könnte ihm einiges erzählen und tat es nicht. Warum glaubten eigentlich alle, dass sie ihn spielen konnten, wie eine verdammte Marionette? Warum glaubten alle, dass er es einfach akzeptieren würde, nur das zu wissen, was notwendig war? Und warum glaubten alle, dass sie entscheiden könnten, was notwendig war und was nicht? Merlin, er hätte schreien können. Nicht mal ein Zeitsprung dieses Ausmaßes reichte, um einen Menschen zu finden, der ihn nicht gängelte. Dann konnte er auch zurückkehren und weiter nach Dumbledores Pfeife tanzen. Und dennoch, als er den Riss in der Zeit erreicht hatte, blieb er verschwitzt und schwer atmend davor stehen, anstatt hindurchzugehen. Er stemmte die Hände in die Hüften und starrte die flimmernden Oberfläche an. Sein Kopf war leer. Kein einziger Gedanke kreuzte seinen Verstand. Gerade so, als seien sie nach Jahren des Grübelns müde geworden und hätten sich endlich zur Ruhe gelegt. Severus lachte freudlos, schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Eine warme Brise wehte ihm die Haare aus dem Gesicht und trieb den Geruch von Blüten und einem nahenden Schauer in seine Nase. Das Blattwerk rauschte wie die Wellen an der Küste Nordenglands. Doch als neben ihm ein Ast knackte, riss er die Augen auf und wirbelte herum. Der Stupor steckte quasi schon in seinem Zauberstab, als er Granger erkannte, und es kostete ihn einige Mühe, den Fluch zu stoppen. Nicht, dass das nötig gewesen wäre.
»Was wollen Sie?« fragte er düster und ließ den Zauberstab sinken.
»Sie aufhalten.«
»Warum? Ich kann nicht hier bleiben.«
»Nicht für immer, nein. Aber noch eine Weile.«
Severus rieb sich die Augen.
»Wofür?« fragte er mit belegter Stimme. »Wofür sollte ich noch länger hier bleiben, wenn ich doch ohnehin zurückkehren muss?«
Erst als er sie wieder ansah, erinnerte er sich daran, mit wem er gerade sprach, und dass er sich dafür schämen sollte, sich einer Schülerin gegenüber so zu vergessen. Er straffte seine Haltung.
»Vertrauen Sie mir, Sir«, entgegnete Granger mit warmer Stimme. »Geben Sie mir eine Chance.«
Er starrte sie lange an, und zu seiner Überraschung spürte er sich erst nicken, bevor er eine Bedingung stellte.
»Nur wenn Sie mir endlich meine Fragen beantworten.«
»Zum richtigen Zeitpunkt werde ich das tun.«
»Und wann ist der richtige Zeitpunkt?«
Sie lächelte flüchtig.
»Sie werden es sehen.«
Aber damit gab er sich nicht zufrieden.
»Woher wissen Sie, wann der richtige Zeitpunkt ist?«
Granger holte tief Luft und atmete langsam wieder aus, so als würde sie abwägen, ob sie es ihm sagen konnte oder nicht. Sie schien sich für Letzteres zu entscheiden, denn sie sagte wieder,
»Vertrauen Sie mir. Bitte.«
Severus rümpfte die Nase.
»Vertrauen«, murmelte er abfällig, »wie er es hasste.«
Sie senkte den Blick.
»Ich weiß, ich verlange viel von Ihnen.«
»Aber«, hackte er nach, als sie nicht weitersprach.
»Nichts aber«, sagte sie mit einem Kopfschütteln. »Ich verlange viel von Ihnen, und ich hoffe, dass Sie es mir geben können.«
Severus sah weg und sein Blick fiel wieder auf den Zeitriss. Seine Nackenhaare stellten sich auf bei der Vorstellung, jetzt hindurchzugehen. Hatte er wirklich etwas zu verlieren, wenn er noch blieb? Granger, und inzwischen zweifelte er nicht mehr daran, dass sie es wirklich war, wusste offensichtlich einiges, das er nicht wusste. Und sie würde es nicht riskieren, den dunklen Lord gewinnen zu lassen. Wenn sie sagte, dass er noch bleiben sollte, dann konnte er ihr wohl vertrauen.
»Also gut«, murmelte er leise.
»Gut«, atmete sie auf. »Wollen Sie zurücklaufen oder apparieren?«
»Laufen«, sagte er, und als sie bereits nickte und sich dem Pfad zuwandte, fügte er hinzu, »allein«.
Sie stockte und musterte ihn ein paar Sekunden lang. Dann schien sie zu begreifen, dass sie kein Vertrauen von ihm verlangen konnte, ohne ihm denselben Gefallen zu tun, und nickte. »Okay, bis später.« Im nächsten Moment war sie verschwunden. Severus seufzte schwer und rieb seine flachen Hände über das Gesicht, bevor er sich langsam auf den Rückweg machte. Am nächsten Morgen klopfte es laut an der Haustür und Severus schrak in die Höhe, um sich den Kopf an einem Dachbalken zu stoßen.
»Hart!«
Mit einem derben Fluch auf den Lippen rieb er sich die Stirn, duckte sich tiefer als nötig unter dem Balken hinweg und stellte die Beine auf den Boden. Wer zum Teufel kam Granger so früh besuchen, dass nicht einmal er schon aufgestanden war? Doch als er 10 Minuten später nach unten ging, mit finsterer, sehr finsterer Miene, musste er feststellen, dass seine innere Uhr möglicherweise nicht ganz nach der hiesigen Zeit tickte. Granger war ebenfalls munter und wirkte ganz und gar nicht so, als wäre sie unfreiwillig aus dem Schlaf gerissen worden. »Guten Morgen, Sir«, begrüßte sie ihn und lächelte. Er knurrte zur Antwort. »Oh, ist er das?« Diese neugierige Frage brachte ihn dazu, sich nach dem Gast umzusehen. Er entdeckte eine junge Frau mit roten Haaren, die sie zu 2 Zöpfen geflochten und an ihrem Kopf aufgedreht hatte.
»Ist er was?« fragte er.
»Ja, das ist er«, antwortete Granger, ohne auf seinen Einwand zu achten. Die braunen Augen der fremden Frau wurden größer, während sie ihre Lippen zu einem stummen O formte. Dann setzte sie eine Schildkröte auf den Küchentisch und kam zu ihm. Ungeniert betrachtete sie ihn von oben bis unten, dann umrundete sie ihn und schnalzte schließlich mit der Zunge. »Jetzt verstehe ich, dass du so lange ausgeharrt hast, Mina.«
»Wie bitte?« fragte Severus indigniert.
Granger verdrehte die Augen und lief etwas rosa an. »Hör auf damit!« »Womit denn?« fragte die Fremde unschuldig und grinste.
»Vor allem damit, mich so anzusehen«, schnarrte Severus, »bevor sie es bereuen.«
Sie wandte sich mit irritiertem Blick zu Granger um. »Er meint es ernst«, informierte diese sie. Ihr Blick flog zu Severus zurück. »Gut aussehend und gefährlich«, murmelte sie, womit sie einen konsternierten Blick von Severus und Granger provozierte. Doch sie schien es nicht zu bemerken, denn sie schmunzelte nur in sich hinein, drehte sich um und nahm ihre Schildkröte wieder an sich. Zärtlich strich sie ihr über den Panzer. »Ich, denke, es ist besser, wenn du gehst, Wendeline. Wir sehen uns heute Abend im Dorf, okay?« »Ist gut«, die Fremde, die offensichtlich mit dem Namen Wendelina geschlagen war, schnappte sich einen Apfel vom Tisch und wandte sich um. »Und sei pünktlich«, mahnte Granger sie, während sie sie zur Tür begleitete. »Bin ich das nicht immer?« »Nein.« »Das eine Mal«, seufzte die andere. »Das eine Mal hatten uns beinahe auffliegen lassen und Isabel fast das Leben gekostet.« »Ja, ich weiß. Ich werde pünktlich sein. Versprochen.« »Gut.« Während die beiden Frauen sich unterhielten, kniff Severus die Augen zusammen und dachte nach. »Wendeline,
Hexenverbrennung. Das kam ihm bekannt vor. Doch erst als die Tür hinter ihr ins Schloss klickte, rastete auch in seinem Kopf etwas ein.
»Das ist Wendeline die Ulkige«, fragte er perplex.
»Allerdings«, stimmte Granger vergnügt zu und setzte sich an den Tisch. »Ich habe auch nie wirklich an ihre Existenz geglaubt, bis sie plötzlich vor mir stand.«
Severus blinzelte mehrmals, ehe er ebenfalls zum Tisch ging und sich setzte. »Woher hat sie die Schildkröte?«
»Aus dem Dublin des 20. Jahrhunderts.« Grangers Stimme klang so beiläufig, als würde sie vom Wetter reden. Erst als sie seine hochgezogenen Augenbrauen bemerkte, fügte sie hinzu. »Wie sich herausgestellt hat, ist Wendelin ganz und gar keine Hexe dieser Zeit, sondern hat denselben Zeitriss entdeckt wie wir, allerdings bereits kurz nachdem er sich geöffnet hat. Und weil sie neugierig und furchtloser ist, als es ihr gut tut, ist sie durchgegangen. Mehr als einmal.«
»Das hätte ich jetzt nicht erwartet«, gab er zu.
»Trösten Sie sich, ich auch nicht.« Sie lächelte schief. »Ich bin aber froh darüber. Ohne Ihre Hilfe wäre ich hier anfangs ziemlich aufgeschmissen gewesen. Geschichtswissen hin oder her. Möchten Sie auch einen Kaffee?«
»Ich möchte lieber wissen, wozu Sie sich mit Wendeline der Ulkigen verabredet haben. Oder ist auch dafür der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen?«
Granger quittierte seine Frage mit einem kleinen Lachen. Es klang so sehr wie das, das er in Hogwarts hin und wieder von ihr aufgeschnappt hatte, dass er instinktiv auf seinem Stuhl zurückwich, so als wäre ihr schon wieder viel zu nahe gekommen. Sie schien es jedoch nicht zu bemerken, vielleicht weil sie ohnehin gerade aufstand, um den Kaffee zu holen.
»Dafür braucht es keinen richtigen Zeitpunkt. Aber es würde mehr Spaß bringen, wenn Sie sich einfach überraschen lassen.«
»Natürlich würde es das«, grollte er dunkel.
Sie grinste ihn verschmitzt an.
»Oh, seien Sie nicht so, Sir. Außerdem, Sie kennen doch die Überlieferungen von Wendeline. Und ich habe Ihnen gestern eine Hexenverbrennung versprochen. Ihnen fehlen also nur noch die Details. Und der Vielsafttrank, den Sie gestern in meinem Labor entdeckt haben, ist eines davon.«
Sie setzte sich wieder zurück an den Tisch, und ihr Vergnügen machte einer aufrichtigen Freundlichkeit Platz.
»Denken Sie mal eine Weile darüber nach, anstatt über die Dinge, die Sie auf der anderen Seite des Risses zurückgelassen haben.«
Er schürzte die Lippen.
»Und gehen Sie raus. Die Sonne scheint, und es gibt eine Bank auf der Ostseite des Hauses. Wann haben Sie das letzte Mal einfach nur in die Sonne gesessen?«
Severus senkte den Blick, denn die Wahrheit war, er wusste es nicht mehr. In den letzten Jahren war er immer in irgendeiner Form beschäftigt gewesen, selbst im Sommer. Und Spinners End lud ohnehin nicht dazu ein, sich irgendwo in die Sonne zu setzen. Also beherzigt er Grangers Rat, wenn auch aus Prinzip mit einem verächtlichen Schnauben, nahm seine Tasse und ging hinaus, um sich auf der Bank in die Sonne zu setzen. Der folgende Abend brachte ihm dann die Antworten, über die er im Laufe des Tages tatsächlich intensiver nachgedacht hatte als über Dumbledore und den Dunklen Lord, wenn auch möglicherweise nur, weil die beiden gerade mehr als 500 Jahre weit weg waren. Die Frage nach dem aktuellen Datum hatte Granger ihm nämlich beantwortet.
»Wir haben heute den 25. Mai, 1488, Sir.«
Sie sagte es mit einem Grinsen, vermutlich weil sie aus eigener Erfahrung wusste, wie sich so ein Datum anfühlte, wenn man sich normalerweise als Kind des 20. Jahrhunderts begriff.
»Man gewöhnt sich irgendwann daran.«
»Sicher«, grollte er und wollte sich bereits abwenden, als er noch einmal innehielt. »Glauben Sie, die Hexenverfolgung ist das zweite mächtige Ereignis, das den Zeitriss verursacht hat?«
Sie zog ein Schulter hoch.
»Ich nehme es an. Jedenfalls habe ich nirgendwo Hinweise auf andere Ereignisse in dieser Zeit gefunden.«
Sie seufzte leise.
»Ich fand es amüsant, als wir im Unterricht über Wendeline gesprochen haben und dass sie es mochte, verbrannt zu werden, weil ihr die Flammen nichts anhaben konnten. Aber das trifft nur auf die wenigsten Hexen zu. Zauberstäbe gibt es in dieser Zeit kaum, Die Zauberstabkunst steckt noch in den Kinderschuhen, und die, die es gibt, sind unglaublich teuer. Ich habe ein paar aus unserer Zeit mitgebracht, aber die Kommunikation in der magischen Bevölkerung ist dürftig. Die meisten geben sich verständlicherweise große Mühe, nicht als Hexen erkannt zu werden. Das macht es schwierig. Die meisten Hexen und Zauberer können jedenfalls nur rudimentär stablose Magie wirken, und sie sind besser darin, Feuer zu entzünden, als es zu löschen oder sogar einen Flammengefrierzauber zu wirken. Ich glaube, es sind mehr echte Hexen verbrannt worden, als die Geschichtsbücher es wieder geben.
Wahrscheinlich, sagte er leise. Und wenn er sich recht erinnerte, dann standen sie im 15. Jahrhundert auch noch am Anfang der Ära der großen Hexenverfolgungen. Auf dieser Seite musste der Riss sich über Jahrhunderte erstrecken, wenn wirklich die Hexenverfolgung der andere Pol der Schleife war. Nichtsdestotrotz vibrierte Granger an diesem Abend vor freudiger Erwartung und stattete Severus mit einem etwas akkurateren, zeitgemäßen Gewand sowie einem Übersetzungssauber aus.
»Nur falls jemand sie anspricht«, sagte sie dabei, und er war froh darüber, auch wenn er ihr das niemals sagen würde. Das Englisch dieser Zeit war ein komplett anderes, als er es sprach. Und auf dieser Ecke mischte sich vermutlich auch noch uraltes Gälisch mit hinein. Aber Granger sprach den Zauber nicht auf sich, und er konnte nicht umhin, sich zu fragen, wie lange sie schon hier war, wenn sie genug Zeit gehabt hatte, um die Sprache ausreichend gut zu lernen, dass sie sich ohne magische Unterstützung unter die Leute mischen konnte. Aber diese Frage würde sie ihm wohl ohnehin nicht beantworten.
»Passen Sie auf, dass man Ihren Zauberstab nicht sieht«, war alles, was sie vor ihrem Aufbruch noch sagte.
»Selbstverständlich.«
Und so stand er nun mitten auf dem Marktplatz des nächstgelegenen Dorfes. Der laue Sommerwind spielte mit den, für seinen Geschmack, viel zu weiten Kleidern, während er die Menge der Menschen beobachtete, die grüllte und buhte, während die letzten Vorbereitungen am Scheiterhaufen getroffen wurden. Granger stand neben ihm und ließ den Blick schweifen, zweifellos auf der Suche nach Wendeline. Eine Mischung aus vielen Gerüchen hing in der Luft. Der Wind trug sie mit sich. Zum einen natürlich der Geruch von Feuer. Auch wenn der Scheiterhaufen noch nicht entzündet worden war, brannten überall kleinere und größere Feuer, über denen Essen gegart wurde. Auch das konnte er riechen, intensiver, als es ihm lieb war. Aber was ihn besonders abstieß, war die Vielzahl von Körpergerüchen, Abwasser und Dreck. Es war kein sonderlich sauberes Jahrhundert, in dem er gelandet war. Granger schmunzelte, als sie ihn die Nase rümpfen sah.
»Man, ja, ich weiß«, unterbrach er sie, »man gewöhnt sich daran.«
Schließlich tauchte Wendeline aus der Menge auf.
»Da bist du ja«, sagte Granger. »Können wir dann?«
»Ich bin bereit.«
»Bereit wofür?«
»Sie werden es sehen.«
Granger griff nach seinen Arm und zog ihn hinter sich her in eine verdreckte, aber verlassene Gasse. Wendeline folgte ihnen.
»Wir werden apparieren«, informierte Granger ihn, ungefähr 2 Sekunden, bevor er an ihrer Seite durch ein Schlüsselloch gequetscht wurde.
Severus keuchte und stolperte, als sie an ihrem Ziel angekommen waren, während er Granger einen Imperturbatio-Zauber sprechen hörte.
Merlin, er hasste Zeit an Zeit Apparitionen.
Nachdem er sein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, sah er sich um und stellte fest, dass sie in einer Gefängniszelle waren.
»Was zum Teufel?« murmelte er.
»Christiane«,
hörte er Wendelines Stimme und wandte sich zu ihr um. Im hinteren Teil der Zelle hockte eine Frau in einem dreckigen Leibchen.
»Wendy«,
rief sie und stoppelte auf ihre Füße. Die beiden fielen sich in die Arme.
»Wir haben nicht viel Zeit«,
schaltete Granger sich ein und zog eine Fiole aus ihrer Tasche. Und obwohl er sie verstehen konnte, bemerkte er, dass sie nun eine andere Sprache, ein anderes Englisch, Gälisch, irgendetwas dazwischen, sprach. Er beobachtete, fasziniert, ihren Mund.
»Ich brauche ein Haar von dir«, sagte sie gerade, und Severus blinzelte.
»Ja, natürlich«, murmelte die Frau namens Christiane
und fuhr sich durch die Haare, bis eines davon an ihren Finger hängen blieb.
Hier.
Dass sie sich nicht darüber zu wundern schien, dass sie aus dem Nichts aufgetaucht waren und dass Granger ihr Haar in einer Fiole steckte, nahm Severus an, dass sie eine jener echten Hexen war. Und allmählich begriff er auch, was hier passierte.
»Dafür brauchen Sie den Vielsafttrank«, sagte er, nun selbst in einer anderen Sprache, ohne dass er es hätte steuern können. Und beobachtete, wie Granger die Fiole an Wendeline weiterreichte, die sich in der Zwischenzeit bis auf ihr Leibchen ausgezogen hatte und ihm nun bedeutete, sich umzudrehen, vermutlich damit die beiden Frauen ihre Kleidung wechseln konnten.
»Theoretisch bräuchte ich ihn nicht«, erklärte Granger und klang ein bisschen vorwurfsvoll, »aber zumindest dieser Teil in den Geschichtsbüchern ist wahr. Wendeline mag es, auf dem Scheiterhaufen zu stehen, also übernimmt sie das für jede Frau, die wir hier rausholen.«
»Es kitzelt immer so herrlich«, schaltete eben dieser sich ein.
»Schon klar«, stöhnte Granger. »Seid ihr so weit?«
»Ja, ihr könnt euch wieder umdrehen.« Als Severus es tat, stand er zwei Christianes gegenüber, eine von ihnen in dem dreckigen Leibchen, die andere in dem Kleid, das Wendeline vorher getragen hatte.
»Gut, dann gib mir deinen Zauberstab und wir bringen Christiane weg, damit wir rechtzeitig wieder hier sind.«
»Ich bitte darum«, entgegnete die Christiane, die eigentlich Wendeline war, und reichte Granger ihren Zauberstab.
»Ich werde dich schon nicht verbrennen lassen«, sagte die, und hielt dann einen Arm für Christiane hin, den anderen für ihn.
Severus verzog das Gesicht. Er hätte es bevorzugt, allein zu apparieren, aber da er nicht wusste, wohin es gehen sollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als eine weitere Seit-an-Seit-Apparition über sich ergehen zu lassen. Sie trug sie an einen Waldrand, und Christiane keuchte genauso wie er.
»Seid ihr beide heil?« fragte Granger.
»Ja«, grollte Severus, und Christiane nickte.
»Nur etwas übel«, murmelte sie. »Das gibt sich gleich. Haley?«
Letzteres rief sie lauter, und Severus sah sich wachsam um. Kurz darauf hörte er jemanden näher kommen.
»Ich bin hier.«
»Perfekt, ich muss zurück. Wendeline war schon wieder so spät.«
»Ja«, keuchte die Frau, die offenbar Haley hieß. »Ich bin hier. Ich kümmere mich um Christiane.«
»Viel Glück«,
sagte die, während sie sich einen Umhang anzog, den Haley mitgebracht hatte.
»Dir auch«, entgegnete Granger. »Mach's gut.«
Die beiden Frauen desapparierten, und Granger wandte sich zu ihm um.
»Wollen Sie allein zurück zum Marktplatz apparieren?«
»Unbedingt«, schnarrte er, und sie nickte ihm knapp zu, bevor sie selbst verschwand.
Severus schnaubte leise, dann konzentrierte er sich und folgte ihr. Granger war nirgendwo zu sehen, als er aus der dreckigen Gasse auf den Marktplatz zurückkehrte. Und so stellte er sich an den Rand und beobachtete etwa eine Viertelstunde lang das Geschehen. Wendeline wurde gefesselt zum Scheiterhaufen geführt, und die Menge begann wieder zu johlen und zu buhen, und die Hexe wurde beworfen mit etwas, von dem Severus vermutete, dass es altes Gemüse war. Erkennen konnte er es jedoch nicht. Als die Flammen begannen, gierig an den aufgeschichteten Holzscheiten zu lecken und sich immer weiter zu der Frau vorarbeiteten, die gefesselt obenauf thronte, schüttelte er den Kopf und lehnte sich mit verschränkten Armen gegen eines der umstehenden Häuser. Wendeline schrie wie am Spieß, flehte um Gnade, wehrte sich gegen die Fesseln. Wenn er nicht gewusst hätte, dass Granger ausreichend Zeit gehabt hatte, um den nötigen Zauber zu sprechen, wäre er überzeugt gewesen, sie würde tatsächlich verbrennen. Aber als Granger ihn schließlich wiederfand, grinste sie.
»Und? Genießen Sie das Spektakel?«
fragte sie, und er musste sich zu ihr lehnen, damit er sie verstehen konnte. Ihr Atem strich warm über sein Ohr.
»Wie oft haben Sie das Schauspiel schon abgezogen?« fragte er zurück, versuchte aber, ihr nicht näher als unbedingt nötig zu kommen, auch wenn sie, im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen um sie herum, sehr angenehm roch. Er hätte am liebsten einen Muffliato über sie gesprochen, aber er wagte es nicht, seinen Zauberstab aus dem Ärmel zu holen.
»Das ist jetzt das achte Mal.
Bald haben wir Jubiläum.
Sie scheinen ja eine Menge Spaß daran zu haben.
Warum sollte ich keinen Spaß daran haben? Sie sah sich um und flüsterte dann direkt in sein Ohr.
Es ist befriedigend, wenigstens ein paar Menschenleben zu retten.
Gänsehaut lief über Severuses Rücken und er wich zurück. Mit schmalen Augen musterte er ihr Gesicht, ihre geröteten Wangen, ihre Zunge, die hervorschnellte und ihre Lippen befeuchtete.
Ach, ja?
Empfindet ihr das nicht so?
Er wandte den Blick ab und verlagerte sein Gewicht von einem Bein aufs andere.
Ich weiß es nicht mehr, sagte er leise und hoffte, dass sie ihn nicht gehört hatte.
In letzter Zeit hatte es nicht viele Leben zu retten gegeben für ihn. Er hatte häufiger dabei zu sehen müssen, wie sie starben. Schließlich nickte er zum Scheiterhaufen hinüber.
Was sieht ihr Plan denn für die Flucht vor? Die werden doch merken, dass sie nicht verbrennt.
Ich habe ein paar der Holzscheite enttäuschend echt aussehende Überreste verwandelt, als die Flammen hoch genug waren. Und Wendeline trägt einen Ring, verborgen von einem Illusionszauber. Es ist ein Portschlüssel, und sobald die Flammen hoch genug sind, wird sie ihn mit einem Passwort aktivieren,
und er bringt sie zu sich nach Hause.
Dort wäscht sie sich und wartet, bis der Vielsafttrank seine Wirkung verliert. Und dann kommt sie zurück und mischt sie sich unter das Volk.
Wieder fuhr sie sich mit der Spitze ihrer Zunge über die Lippen.
Hinterher wird gefeiert, Sir.
Severus wäre am liebsten zu Grangers Haus zurückgekehrt, als besagte Feier begann. Er hasste Feiern, er hasste Tanzen und er hasste laute Menschen, insbesondere wenn es Muggel waren. Alles davon gab es hier im Überfluss. Aber Granger schien das zu mögen, jedenfalls genug, um ihren Spaß zu haben. Und Severus brachte es überraschend viel Spaß, sie dabei zu beobachten. Hogwarts richtete zu wenig Bälle und Feiern aus, als dass er sie vorher schon mal so ausgelassen hätte sehen können. Und selbst wenn, hatte er vermutlich nicht allzu genau hingesehen. Immerhin war sie seine Schülerin und beinahe 20 Jahre jünger als er. Es wäre ihm nicht mal im Traum eingefallen, sie dort so zu beobachten, wie er es hier tat. Denn hier war einfach alles anders. Sie war keine Schülerin, er gerade kein Lehrer. Und sie war keine 20 Jahre jünger, sondern nur noch ungefähr 10 oder 11. Es fühlte sich nicht mehr allzu ungebührlich an, sie beim Tanzen zu beobachten. Vermutlich sollte es das, aber nein. Je mehr Zeit Severus hier verbrachte, desto unwichtiger wurden die Regeln, die in seiner Zeit galten. Und das schien auch Granger zu spüren, denn irgendwann im Laufe der Nacht griff sie nach seinem Arm und zog ihn hinaus auf den Marktplatz, dorthin, wo zur Musik einer Gruppe von Bauern getanzt wurde, die ihre Instrumente mitgebracht hatten.
»Auf keinen Fall«, protestierte er und stemmte seine Füße in den Boden.
»Oh, kommen Sie schon! Sie können nicht die ganze Zeit dastehen und finster dreinblicken. Dafür sind Sie nicht hier.«
»Wofür bin ich dann hier?« fragte er zurück,
spürte aber seinen Widerstand schwinden. Sie sah schwer atmend zu ihm auf. Ein paar Haare klebten in ihrem verschwitzten Gesicht und ihre Wangen waren rot angelaufen.
»Um weitermachen zu können«, sagte sie, und ihre braunen Augen blitzten. »Kommen Sie schon!«
Also gab er nach, und weil er noch nie auf diese Art getanzt hatte, Lucius hat ihm nur ein paar Standardtänze für die Bälle, denen er in seiner Jugend auf Malfoy Manor beigewohnt hatte, beigebracht, aber nichts davon entsprach dem hier, musste er Granger die Führung überlassen. Ihre Hand war warm in seine, und es bestand kein Zweifel daran, dass sie einander jetzt entschieden näher waren, als es in ihrer Zeit jemals denkbar gewesen wäre. Ihr Geruch kitzelte seine Nase, ihr Blick hielt seinen fest, so intensiv, als wollte sie Legilimentik bei ihm anwenden. Aber das tat sie nicht, und er auch nicht. Er wollte die Antworten, die sie ihm versprochen hatte, nicht auf diese Art bekommen.
»Warum sind Sie hergeblieben, Miss Granger?« fragte er,
als er diesen Blickkontakt nicht mehr aushalten konnte.
»Warum sollte ich nicht?«
fragte sie mit lauter Stimme, während ihr Haar bei einer Drehung kurzzeitig seinen Blick auf ihre kirschroten Wangen verdeckte. Er beugte sich ein Stück zu ihr.
»Weil sie in unserer Zeit viel mehr hätten erreichen können, als ein paar unglücklichen Hexen das Leben zu retten. Ist ihnen überhaupt bewusst, was sie aufgegeben haben?«
»Wer sagt, dass ich etwas aufgegeben habe?« lachte sie. »Zugegeben, meine Karriere war ein Opfer, aber das hier macht mich auch glücklich. Und ich bin regelmäßig drüben. Oder dachten Sie, meine Freunde hätten mich einfach gehen lassen? Von meinen Eltern ganz zu schweigen?«
Sie biss sich auf die Unterlippe.
»Es gibt nichts, das ich hier vermisse, Sir.«
Severus starrte sie an. Zugegeben, sie hatte angedeutet, dass sie den Riss bereits mehrmals durchschritten hatte. Immerhin hatte sie ein paar Zauberstäbe besorgt. Aber dass sie zwischen den Seiten pendelte, wie andere zur Arbeit, hatte er nicht erwartet.
»Sie kriegen niemals genug, nicht wahr? Es reicht nicht, das Beste aus einer Zeit zu bekommen. Es muss das Beste aus zweien sein«, zischte er, und als er sie das nächste Mal herumwirbelte, geriet dies etwas härter, als er es beabsichtigt hatte.
Granger funkelte ihn an, als sie wieder zu ihm zurückstoppelte, und zögerte eine Sekunde lang, bevor sie es doch aussprach.
»Neidisch, Sir?«
Und wieder schnellte die Spitze ihrer Zunge zwischen ihren Lippen hervor. Sein Blick zuckte dorthin, er konnte es nicht verhindern. Mit einem kleinen Knurren packte er ihren schlanken Körper fester, zog sich an sich und raunte:
»Meinen Neid muss man sich verdienen, Granger.«
Dann ließ er sie los und schlug sich einen Weg aus dem Gedränge.
»Wie verdient man sich denn ihren Neid?« rief ihre Stimme hinter ihm, während er sich auf den Waldrand zubewegte.
Er hatte genug von dem Fest, er wollte gehen, war sich allerdings noch nicht ganz sicher, wohin, zurück zu Grangers Haus oder in seine Zeit.
»Ganz bestimmt nicht so«, entgegnete er brüsk, verlangsamte seinen Schritt jedoch nicht.
Zu seinem Bedauern holte sie trotzdem zu ihm auf, griff wieder nach seinem Arm und drehte ihn zu sich herum.
»Tatsächlich?« fragte sie schwer atmend. »So wütend, wie es sie macht, habe ich nämlich einen anderen Eindruck.«
»Sie kennen mich nicht, wenn ich wütend bin«,
schnarrte Severus. Er machte sich aus ihrem Griff los, blieb aber stehen.
»Doch, ich kenne Sie, wenn Sie wütend sind«, entgegnete Granger mit einem freudlosen Lächeln. »Ich war mit Harry im Krankenflügel, nachdem Sirius entkommen war, am Ende unseres dritten Schuljahres. Ich habe sie brüllen hören, lange bevor sie den Krankenflügel betreten haben. Ich kenne sie, wenn sie wütend sind, Sir. Und dass ich einfach zwischen den Zeiten hin und her springe, von einer kriegsfreien Zeit in die andere, und mir nehme, was ich will, tue, was ich will, und vor allem nicht tue, was ich nicht tun will, das macht sie wütend.«
Er holte tief Luft und hielt sie an, während sein Herz im gleichen Takt wie die Musik auf dem Marktplatz pochte, gegen seine Rippen und bis in seinen Hals.
»Wie könnte es nicht?« zischte er schließlich. »Wie könnte ich sie so sehen und nicht wütend werden?«
Granger nickte.
»Ja, wie könnten Sie?«
Sie senkte den Blick dorthin, wo seine Hand war, eine geballte Faust, und er hatte es nicht mal bemerkt. Sie berührte sie, und Severus zuckte zurück.
»Was tun Sie, Miss Granger?«
Er sprach ihren Namen scharf aus, eine Erinnerung daran, wer sie war und wer er war. Sie schluckte.
»Ich, kann Ihnen gerade nicht geben, was Sie wollen. Ich kann nicht ändern, dass Sie etwas tun müssen, das Sie nicht tun wollen.«
Sie hob den Blick.
»Ich würde es gern. Ich würde es Ihnen so gern ersparen.«
Sie presste die Lippen aufeinander und in ihren Augen schimmerten Tränen.
»Aber alles, was ich Ihnen geben kann, ist, für ein paar Tage das zu tun, was Sie wollen. Und ich hoffe...«
Sie schluckte wieder und ihr Blick zuckte zu seinen Lippen. Dann stemmte sie sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn.
Severus holte scharf Luft und wich einen Schritt zurück, griff nach ihren Schultern.
»Miss Granger, Sie vergessen sich!«
Sie lachte kurz auf und nickte. »Ja, absolut. Und ich biete Ihnen an, dasselbe zu tun.« Sie hob die Hände und löste seine von ihren Schultern, hielt sie fest. Ihre Finger waren ein bisschen kühl. »Ich bin nicht mehr, wenn Sie zu kennen glauben. Und ich weiß, wer Sie sind. Ich habe es gesehen. Alles. Und ich bin hier geblieben. Für Sie.«
»Nur damit ich tun kann, was notwendig ist«, schnarrte er. »Und das ist definitiv nicht nötig, damit ich weitermachen kann.«
»Nein«, gab sie leise zu, »aber vielleicht, damit Sie überleben können.« Ein paar schnelle Atemzüge lang war sie still, hielt seine Hände, strich mit ihrem Daumen über seinen Handrücken. »Damit ich weitermachen kann«, fügte sie dann hinzu.
Severus runzelte die Stirn. »Wovon sprechen Sie bloß, Mädchen?«
Wieder lachte sie kurz, und eine Träne fiel auf ihre Wange. »Von über 2 Jahren arithmantischen Berechnungen und Analysen des Zeitrisses und Frauen, die umgebracht werden sollen für etwas, für das ich meine gesamte Kindheit lang gekämpft habe, für das ich so viel geopfert habe. Ich bin es leid, etwas zu opfern.« Sie wischte sich über die Wange. »Bist du es nicht auch leid?« Er wollte wegsehen, hatte eigentlich geglaubt, dass die vertraute Anrede ihm den nötigen Impuls dafür geben würde, dass sie ihn wie das Schnalzen einer Peitsche daran erinnern würde, wer er war und wer sie war, und dass es eben doch Regeln gab, die nicht mal 500 Jahre überwinden konnten. Aber er sah nicht weg, sah sekundenlang nicht weg, sondern nur in ihre braunen Augen, die im Halblicht des späten Abends schwarz aussahen. Oder vielleicht waren es auch ihre Pupillen, die geweitet waren und ihre braune Iris schluckten. Was auch immer es war, er sah nicht weg, und ihre Worte sickerten wie ein warmer Schauer in seinen Körper und seinen Rücken hinab, und je tiefer sie sanken, desto mehr vergaß er, wer er war.
»Ja«, murmelte er schließlich,
und ihr kleiner stockender Atemzug war dann doch ein Impuls, allerdings keiner, der ihn wegsehen ließ. Ehe Severus zu genau darüber nachdenken konnte, vergaß er sich und küsste sie. Und er hatte noch nicht mal realisiert, was er gerade tat, als Granger sie fortapparierte. Kapitel 4. Severus. Es gab etwas, das diese Zeit, dieses Haus, dieses Schlafzimmer im Obergeschoss, grundlegend von seinem Räumen in Hogwarts Kerken unterschied. Er wachte durch Vogelgeschwitze auf und nicht durch seinen Weckzauber. Er war jedoch unschlüssig, ob das besser war. Severus stöhnte leise und rollte sich auf den Rücken. Blinzelnd sah er sich um und stellte fest, dass er nicht in der kleinen Kammer lag, die Granger ihm zur Verfügung gestellt hatte. Von da aus dauerte es noch etwa 3 Sekunden, bis ihm der letzte Abend und die darauffolgende Nacht wieder einfielen. Merlin. Er zog die Augenbrauen hoch und schielte zur anderen Seite des Bettes. Aber die war verlassen. Severus schnaubte. Was hatte er auch erwartet? Sie hatte die Nacht mit ihm verbracht. Mehr konnte man kaum von ihr erwarten. Er warf die Decke beiseite und stand auf. Die kühle Luft des frühen Morgens bereitete ihm eine Gänsehaut und er zog sich rasch an. Auf einer Kommode stand eine Schale mit frischem Wasser, mit dem er sich, kalt wie es war, das Gesicht wusch. Die restliche Körperpflege erledigte er wie bereits am Tag zuvor mit einem Zauber. Als er nach unten kam, fand er das Haus dort ebenso verlassen wie das Bett neben ihm. Aber es stand eine Tasse Kaffee auf dem Tisch, offenbar mit einem Stasis-Zauber belegt, denn er war immer noch warm, als Severus daran nippte. Mit der Tasse in der Hand ging er nach draußen und sah sich um. Granger. Nun, vielleicht war es unter den gegebenen Umständen angemessen, jetzt ihren Vornamen zu nutzen. Jedenfalls saß sie auf derselben Bank, auf der er gestern Morgen gesessen hatte, das Gesicht der Sonne zugewandt und die Augen geschlossen. Unwillkürlich fiel sein Blick auf ihre Lippen, und er erinnerte sich daran, wie sie sich unter seinen angefühlt hatten, wie ihre Haare gerochen hatten, als er ihren Nacken geküsst hatte, und wie kräftig ihre Beine gewesen waren, als...
»Guten Morgen«, unterbrach sie seinen Gedanken und lächelte. »Hast du gut geschlafen?«
Er nickte knapp.
»Du?«
Sie wog den Kopf.
»Bis Helly mich gerufen hat, habe ich gut geschlafen, ja.«
»Sie hat dich gerufen«, wiederholte er, denn davon hatte er nichts mitbekommen.
Granger hob ihre Hand, bis der silberne Ring im Sonnenlicht glitzerte.
»Wir haben so unsere Methoden.«
»Verstehe«, murmelte er.
Dann gab er sich einen Ruck und setzte sich neben sie.
»Was ist passiert? Steht die nächste Hexenverbrennung an?«
Sie lächelte flüchtig.
»Nein, bei einer Frau im Dorf hatten die Wehen eingesetzt.«
Severus sah sich mit hochgezogenen Augenbrauen zu ihr um.
»Du hast heute bereits ein Kind zur Welt gebracht?«
Sie lachte leise.
»Nicht ich, nein, aber ich habe dabei geholfen.«
Er schnaubte leise und trank von seinem Kaffee. Mit gerunzelter Stirn sah er in den Wald, beobachtete ein Eichhörnchen, das in Spiralen einen Baumstamm hinauflief, und spürte Ruhe in sich sickern, wie er sie schon seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Er setzte ihr ein Ende, indem er fragte,
»Was war das letzte Nacht? Gehörte das mit zu deinem Plan, mich her aufzupäppeln, damit ich drüben tun kann, was von mir erwartet wird?«
»Mein Plan?« lachte sie, aber es klang anders als eben. »Du hast dich gestern doch dafür entschieden.«
»Nachdem du dich mir angeboten hast?«
»Ja, angeboten. Gezwungen habe ich dich zu nichts, und ich wäre dir sehr verbunden, wenn du es jetzt nicht so drehen würdest, als hätte ich mich im Sinne des Krieges prostituiert.«
Er verzog das Gesicht unter diesem Wort, das sich anfühlte wie ein verbaler Ohrfeige.
»Entschuldige«, murmelte er.
Hermine nickte, verschränkte aber die Arme vor der Brust.
»Was letzte Nacht passiert ist, gehörte zu keinem Plan. Im Gegenteil, ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist.«
»Das dachte ich mir«,
entgegnete er mit dunkler Stimme und strich mit dem Daumen über den Rand seiner Tasse. Der Nackgeschmack des Kaffees war plötzlich bitter auf seiner Zunge.
»Ja, das glaube ich dir sogar. Aber meine Gründe, die letzte Nacht anzuzweifeln, sind nicht die, die du im Sinn hast.«
Er sah sie an.
»Sondern...«
Sie schluckte schwer. Ihr Blick schwankte zwischen seinen Augen und seinen Lippen, so als würde sie darüber nachdenken, ihn wieder zu küssen, anstatt seine Frage zu beantworten.
»Ich muss dich zurückkehren lassen, und die letzte Nacht macht das nicht einfacher.«
Severus runzelte die Stirn und musterte sie kritisch.
»Es kann dir nicht schwerfallen, mich gehen zu lassen. Die letzte Nacht war kaum mehr als ein Überschwang an Emotionen, geboren aus dem Moment.«
Sie presste die Lippen aufeinander und wandte den Blick ab.
»Für dich, vielleicht.«
»Hermine, wir...«
»Spar es dir«, unterbrach sie ihn. »Ich bin dir ein paar Antworten schuldig, und ich denke, jetzt ist der richtige Moment gekommen, um sie dir zu geben.«
Ohne auf seine Antwort zu warten, stand sie auf und ging ins Haus. Severus holte tief Luft und atmete dann ebenso tief wieder aus. Er hätte sich niemals auf die letzte Nacht einlassen sollen. Als er ihr ins Haus folgte, saß sie am Küchentisch und vor ihr auf der Tischplatte lagen drei Dinge. Eine Fiole mit einem grasgrünen Trank, eine Rolle Pergament und ein Stück Holz, auf dem zwei Ringe steckten. Severus musterte die Sachen konsterniert.
»Falls das ein Liebestrank, ein Ehegelöbnis und die passenden Ringen sein sollen, kann ich dir versprechen, dass das nichts sein wird, für das ich mich entscheide.«
Sie sah ausdrucklos zu ihm auf.
»Mach dich nicht lächerlich!«
Severus schürzte die Lippen,
setzte sich dann aber zu ihr. »Sagst du mir von allein, was es damit auf sich hat, oder muss ich erst fragen?«
»Ersteres«, beschied sie, »während meines 6. Schuljahres bist du für eine Woche verschwunden. Niemand wusste, wo du warst, auch wenn keiner das zugeben wollte. Man hat dir nach deiner Rückkehr nichts angemerkt. Zumindest nicht, wenn du es nicht wolltest.«
»Als ob das jemals wollen würde«, murmelte Severus.
»Oh, das hast du. Mir gegenüber. Zweimal.«
Er spürte, wie seine Augen eine Nuance größer würden, sagte jedoch nichts.
»Ich habe lange gedacht. Ich hätte mir das nur eingebildet, aber ich konnte auch nicht aufhören, darüber nachzudenken. Wie du selbst gesagt hast, du zeigst niemals jemandem etwas von dir. Und wenn doch, dann bedeutet es etwas. Ich konnte mir nur nie erklären, warum du es ausgerechnet mir gezeigt hast. Warum du mich hergelockt hast.«
»Dich hergelockt?« wiederholte er, ungläubig.
Sie atmete scharf aus, lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und verschränkte die Arme von der Brust. »Ich habe noch während meiner Schulzeit versucht herauszufinden, was in dieser einen Woche passiert ist. Wie gesagt, ich konnte das nicht loslassen, nicht mal nachdem...« Sie brach ab, und trotzdem wusste Severus, was sie hatte sagen wollen. »Nicht mal nachdem du gestorben warst.« Er machte sich keine Illusionen darüber, wie der Krieg für ihn enden würde. Hermine fuhr fort. »Aber es konnte mir niemand bei diesem Rätsel helfen, also habe ich es aufgegeben. Mehrere Jahre lang habe ich nicht darüber nachgedacht, bis ich eine Eule bekam, die mir dein Notizbuch gebracht hat. Du musst es zeitverzögert geschickt haben und an meine Adresse in London.« Severus blinzelte und schüttelte kaum merklich den Kopf. Warum hätte er so etwas tun sollen? Warum sein Notizbuch? Warum zeitverzögert? Dennoch bedeutete er, ihr fortzufahren. »Bei dem Datum deines Verschwindens stand nur Dol Brora, und ich habe angefangen zu recherchieren. In Dol fand ich den Zeitriss. Es gibt dort nur ein Bed and Breakfast, und die Frau, die es führt, gab mir einen Stapel Bücher, den du dort einige Jahre zuvor für mich hinterlegt hattest. Darin fand ich alles, was ich über Zeitrisse wissen musste. Was das ist, wie es entsteht, wie ich es analysieren kann. Und was nicht in den Büchern stand, habe ich selbst herausgefunden.« Sie wischte sich ihre Haare hinter den Ohren. »Wie dem auch sei, du wolltest, dass ich herkomme, damit ich hier bin, wenn du herkommst.«
Als sie verstummte, holte Severus tief Luft und fuhr sich mit der Hand über den Mund. War es wirklich möglich, dass er diese Dinge tun würde? Oder getan hatte? Merlin, er hasste Zeitmagie. Was sie ihm erzählte, lag in ihrer Vergangenheit und seiner Zukunft. Und trotzdem lag es nicht in seiner Hand, ob die Dinge wieder so geschehen würden. Nicht wirklich. Es gab nur eine Zeitlinie, dass sie jetzt hier saßen, bewies, dass er genau das tun würde, was Hermine ihm erzählte, denn andernfalls wäre sie nicht hier. Hinter seiner Stirn begann es zu pochen.
»Das ist absurd«, murmelte er und rieb sich die Schläfen.
»Das ist die einzige logische Erklärung.«
»Ist es das?« schnarrte er. »Jeder hätte mit Vielsafttrank meine Gestalt annehmen und diese Dinge tun können.«
»Trotzdem bist du hier und niemand anderes.«
Dem konnte er nicht widersprechen.
»Also bist du die ganze Zeit über hier gewesen, weil du auf mich gewartet hast?«
Sie sah ihm in die Augen und nickte. »Es ist über 2 Jahre her, dass die Eule mit deinem Notizbuch bei mir angekommen ist. Seitdem bin ich die meiste Zeit hier.«
Er sah sie fassungslos an. Dann stand er auf und ging zum Fenster, weil er es nicht länger ertragen konnte, sie anzusehen.
»Was ich gestern gesagt habe, meinte ich ernst, Severus. Ich vermisse nichts. Ich gehe regelmäßig durch den Riss und besuche meine Freunde und meine Familie, aber...«
»Wie?« unterbrach er sie, ehe sie weiterreden konnte, und wandte sich zu ihr um.
»Wie kannst du in den beiden Seiten gleichzeitig leben, ohne dass es im Chaos endet?«
Soweit er wusste,
war es unmöglich zu steuern, in welcher Zeit man aus dem Riss kam. Er warf einen irgendwann in dem Zeitraum, während dem er existierte, heraus, weswegen Hermine nach ihm hindurchgehen und vor ihm in der Vergangenheit hatte ankommen können. Und weswegen die ganze Zeit über, die er nun schon hier war, das kalte Prickeln in seinem Nacken saß. Die Angst, dass er ein paar Jahre zu spät zurückkehren könnte und nicht da sein würde, wenn er es sein musste.
»Ich habe einen Weg gefunden, zu berechnen, wann man durch den Riss gehen muss, um einigermaßen die richtige Zeit zu treffen. Der Riss ist kein Chaos, er folgt einem System.«
Severus zuckte mit den Augenbrauen.
»Tut er das?«
Was nur halb so abfällig klang, wie er es hatte sagen wollen, denn das war faszinierend und ein Teil von ihm wollte mehr darüber wissen. Doch Hermine gab diesem Teil nicht, was er wollte.
»Allerdings. Nun, wie ich sagte, ich bin regelmäßig drüben, aber mein Leben findet hier statt. Und ich habe ein gutes Leben. Ich bewirke etwas. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leben mein Wissen über magische Medizin hier bereits gerettet hat. Ich bereue nicht, dass ich geblieben bin.«
»Ach nein«, fragte er scharf, »dafür redest du es dir gerade verdammt schön.«
Sie sah ihn an.
»Ich rede es dir schön, weil auch das etwas ist, das ich ernst meinte. Ich kenne dich. Ich habe mit allen geredet, die mir etwas über dich sagen konnten. Ich habe dein Notizbuch studiert und deine Art zu denken. Ich habe...«
Wieder brach sie ab, und dieses Mal wusste er nicht, wie ihr Satz hätte weitergehen sollen.
»Ich kenne dich, so gut wie jemand außer dir selbst dich eben kennen kann. Und was ich gestern Abend getan habe, hatte nichts mit einem Überschwang von Emotionen zu tun.«
Sie wandte schnell den Blick ab und klappte den Mund so abrupt zu, als hätte sie es augenblicklich bereut, den letzten Satz ausgesprochen zu haben. Severus schloss die Augen, griff sich an die Nasenwurzel. »Merlin.« Da saß sie, Hermine Granger, schlauste Hexe ihres Jahrgangs, und hatte ihr Leben aufgegeben. Für ihn. Damit sie da sein konnte, wenn er mit seiner Aufgabe haderte. 500 Jahre in der Vergangenheit.
»Du hättest das nicht tun sollen«, murmelte er.
»Wie hätte ich nicht? Du hast mich doch darum gebeten.«
Er schluckte schwer und war froh, dass er noch nicht gefrühstückt hatte.
»Und davon abgesehen, hattest du auch nicht ganz unrecht.«
Er zog die Augenbrauen hoch.
»Womit?«
»Ich genieße es schon, das Beste aus zwei Zeiten mitzunehmen.«
Sie lächelte schief.
»Wer kann schon von sich behaupten, mit jemandem befreundet zu sein, der es in die Geschichtsbücher geschafft hat?«
»Du bist mit Harry Potter befreundet, reicht das nicht?« fragte er ölig.
»Das trifft auf einige aus meinem Jahrgang zu. Es ist nicht so außergewöhnlich. Aber Wendelina die Ulkige?«
Er rieb sich kopfschüttelnd über die Augen. Schließlich konzentrierte er sich wieder auf die Gegenstände, die sie auf den Tisch gelegt hatte.
»Nun, wofür ist das alles?«
Sie schürzte die Lippen.
»Das alles ist für das Einzige, was ich dir erzählen kann von dem, was auf dich zukommen wird.«
Er runzelte die Stirn und kehrte zum Tisch zurück, setzte sich.
»Warum kannst du mir nicht mehr erzählen?«
»Weil es alles durcheinander bringen würde. Ich habe das durchgerechnet, alle Variablen. Als ich herkam und begriff, wie alles zusammenpasste und welche Rolle ich hier spielen würde, habe ich mich gefragt, wie viel ich dir über den Krieg erzählen werde. Ob alles so gekommen ist, wie es passiert ist, weil ich dir erzählt habe, was passieren würde. Also habe ich alles arithmetisch durchgerechnet, aber ich kann dir nur diesen einen Teil erzählen, ohne dass alles schief geht.«
»Welchen Teil?«
Sie hob den Blick.
»Das Ende.«
Severus nickte langsam.
»Das Ende, also.«
»Ich höre.«
Sie holte tief Luft.
»Der Trank ist ein modifiziertes Gegengift, und auf dem Pergament ist ein Spruch, der den Stoffwechsel deines Körpers ausreichend herabsetzt, um eine Chance zu haben.«
»Eine Chance wofür?«
»Eine Chance, Naginis Biss zu überleben.«
Sie sah ihn nicht an, während sie es sagte.
Severus schloss kurz seine Augen. Diese verdammte Schlange.
Sie wird mich töten, murmelte er.
Nein, das wird sie nicht. Wir dachten, sie hätte es getan, aber...
Aber was?
Sie schluckte. Ich war dabei, als du von ihr angegriffen wurdest. Ich habe gesehen, wie du gestorben bist, nachdem du...
Wieder brach sie ab und schnaubte genervt.
Merlin, das ist schwieriger, als ich dachte.
Da sagst du was, kommentierte er trocken.
Sie fuhr sich durch die Haare.
Jedenfalls warst du nicht mehr da, als man dich holen wollte.
Woher holen?
Aus der heulenden Hütte.
Severus stöhnte. Im Ernst, die verdammte Hütte. Nach all den Jahren würde er dort doch noch durch den Angriff eines blutrünstigen Monsters sterben. Hermine überging seine Reaktion.
Professor McGonagall hat mir am Tag danach erzählt, dass du nicht mehr dort gewesen bist, als man dich holen wollte. Sie vermutete, dass du den verbliebenen Todesser zum Opfer gefallen bist, aber ich weiß es besser. Du warst nicht mehr dort, weil du überlebt hast, weil es mir in den Jahren, die ich hier gewesen bin, gelungen ist, dieses Gegengift zu brauen.
Du sagtest, es sei modifiziert.
Es gab bereits ein Gegengift für Naginis Gift. Nachdem Arthur von ihr gebissen worden war, hatte das St. Mungos eines hergestellt.
Ja, es ist eine Kombination aus dem Gegengift und einem starken blutbildenden Trank. Wenn du den Zauber sprichst, bevor du in die heulenden Hütte gehst, wird dein Körper das Gift langsam genug absorbieren, damit du es nehmen kannst, sobald du wieder alleine bist. Wenn du es willst.
Sie sprach die letzten Worte sehr leise, und als er den Blick hob, sah er sie schlucken.
»Habe ich denn überhaupt eine Wahl?« fragte er leise.
Immerhin war seine Leiche verschwunden, und im Gegensatz zu Minerva glaubte er nicht, dass etwaige überlebende Todesser ihre Freiheit riskieren würden, um sich mit seiner Leiche zu befassen. Also hatte... würde er sich anscheinend dafür entscheiden, zu überleben. Sie zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß es nicht. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seitdem wir dich in der heulenden Hütte zurückgelassen haben. Vielleicht hast du überlebt. Vielleicht ist auch irgendetwas anderes mit dir passiert. Es sind einige Stunden vergangen, bevor jemand dazu kam, nach dir zu sehen. Ich weiß einiges, aber das...«
Sie schüttelte den Kopf, und in ihren Augen lag etwas, für das Severus keine Worte fand. Schließlich schob sie die Ringe in seine Richtung.
»Wenn du es überlebst, falls du es überleben willst, falls du zurückkommen willst, dann brauchst du einen davon. Das sind Anker. Wenn du einen davon trägst und ich den anderen, wirst du am richtigen Punkt in der Zeit wieder aus dem Riss kommen. Ich bezweifle, dass du in der Nacht dazu in der Lage sein wirst, den richtigen Zeitpunkt zu berechnen, um durch den Riss zu gehen. Deswegen so.«
Severus sah sie entgeistert an, und einige Sekunden lang herrschte Stille zwischen ihnen.
»Du willst, dass ich hierher zurückkehre?« fragte er dann.
»Ja«, nickte sie, »sofern du es möchtest.«
Sie lächelte flüchtig.
»Ich nehme an, dass unsere Seite dir nicht sehr wohlgesonnen sein wird, wenn herauskommt, dass du überlebt hast. Natürlich kannst du auch irgendwo anders hingehen. Es ist deine Entscheidung. Nach all den Jahren ist es das endlich.«
Sie schluckte.
»Aber du kannst auch hierher zurückkommen. Diese Zeit ist nicht unbedingt das Paradies auf Erden, aber...«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Man kann sich daran gewöhnen. Und unser Jahrhundert liegt nur einen Zeitriss weit entfernt. Ich habe das Ding wirklich ziemlich gut verstanden. Du könntest also genauso wie Wendeline und ich hin und her gehen, wenn du das möchtest. Und wenn du diese Zeit nicht mit mir teilen willst, dann würde ich dir das Haus überlassen und endgültig zurückkehren.«
Sie senkte den Blick.
»Meine Güte, Hermine«, murmelte er
und wischte sich mit beiden Händen über das Gesicht.
»Findest du nicht, du planst ein bisschen weit voraus?«
»Ja, vielleicht«, gab sie zu. »Ich habe viel Zeit gehabt, um zu planen und nachzudenken.
und ich kann mir annähernd vorstellen, wie verrückt das alles für dich ist. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du ein Ziel haben kannst, dass es etwas nach dem Krieg für dich geben kann, wenn du es haben möchtest.
Und wenn ich das nicht möchte?
Dann werde ich es merken, sagte sie und hob das Kinn ein Stück an.
Severus schnaubte. Ich kann darüber jetzt nicht nachdenken.
Das musst du nicht. Es liegt noch ein Stück Weg vor dir. Ich denke, du wirst genug Zeit finden, um dir über das, was hier passiert ist, Gedanken zu machen.
Die Art, wie sie es sagte, ließ ihm eine Gänsehaut über den Rücken laufen.
Severus kehrte am nächsten Morgen in seine Zeit zurück, nachdem er den vorherigen Tag dazu genutzt hatte, um auf der Bank vor dem Haus zu sitzen, durch den Wald zu streifen und sich daran zu erinnern, was Leben bedeutete, auch wenn er das noch nicht haben konnte. Am Abend war Hermine zu ihm gekommen und hatte gesagt, dass er am nächsten Morgen zurückkehren musste.
»Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe das...«
»Beregnet, ich weiß«, hatte er sie unterbrochen und fragte sich trotzdem, wie viele arithmantische Kalkulationen sie durchgeführt hatte, seitdem er sie offenbar hierher gelotst hatte. Das war etwas, mit dem er sich nach wie vor nicht anfreunden konnte. Der Gedanke, dass er sie darum bitten würde, für ihn hierher zu kommen. Dass es ihm so wichtig sein würde, dass sie hier auf ihn wartete, dass er dafür quasi ihr Leben opfern würde.
»Ich hätte es nicht tun müssen«, sagte sie, nachdem sie ihm entlockt hatte, worüber er nachdachte. »Ich hätte auch einfach wieder zurückkehren und keinen Blick zurückwerfen können.«
»Warum hast du nicht?«
»Weil es nicht nur um dich geht, Severus. Der Ausgang des Krieges hing davon ab, dass du tun konntest, was Professor Dumbledore von dir verlangt hat. Wenn du überzeugt bist, dass du es auch ohne unsere Begegnung hier geschafft hättest, dann versuch den Lauf der Zeit zu ändern und locke mich nicht wieder hierher. Aber wenn du auch nur den leisesten Zweifel daran hast, dann flehe ich dich an. Tu es, denn das ist es wert.«
Er war noch immer zu keinem Schluss gekommen, als sie sich am nächsten Morgen auf den Weg zum Zeitriss machten. Doch den Trank nahm er mit, ebenso wie den Zauberspruch, den sie für ihn entwickelt hatte, und einen Zettel mit ihrer Londoner Adresse und den Titeln der Bücher, die er für sie in Dol hinterlegt hatte. Hinterlegen würde. Was auch immer. Und schließlich nahm er auch den größeren der beiden Ringe von dem Stück Holz, auf das Hermine sie gesteckt hatte. Sie lächelte flüchtig, bevor sie ihren aufsetzte und eine Fiole einsteckte. Auf Peppeltrank, er erkannte ihn mit einem Blick. Erst da begriff Severus, was sie gemeint hatte, als sie gesagt hatte, die Ringe würde ihn an richtigen Punkt in der Zeit wieder aus dem Riss treten lassen, wenn sie sie beide trugen. Für sie würde es nicht einmal eine Minute dauern, bis er wieder aus dem Riss treten würde. Wenn er es denn tat.
»Pass auf dich auf, Severus«, sagte sie, als er ging.
Es klang ihm noch in den Ohren, als er einen Blick zurück auf die schimmernde Oberfläche des Zeitrisses warf. Er verließ die Kirche und trat in den strömenden Regen. Die Luft war warm, stickig und schwül. Er schlug seinen Umhang hoch, bevor er an die Grenze des Schlosses apparierte, und konnte nicht fassen, wie falsch es sich schon nach nur 3 Tagen in einer anderen Welt anfühlte, wieder hier zu sein. Wie sehr ihn der Anblick des Schlosses niederdrückte. Wie sehr er sich wünschte, er wäre wieder bei ihr. Diese eine Nacht war in der Tat ein Fehler gewesen. Albus erwartete keine Erklärung für sein Verschwinden.
»Gibt es etwas, das ich wissen muss?« fragte er nur.
»Nein.«
»Hat es unseren Bemühungen geschadet?«
»Nein.«
»Planst du, das zu wiederholen?«
Severus zögerte eine Sekunde.
»Nein«, sagte er aber doch. Er wusste, dass er kein zweites Mal hierher zurückkehren könnte, um zu tun, was getan werden musste. Er würde nicht nochmal durch den Riss gehen. Sein Entschluss geriet jedoch bereits am Tag darauf ins Schwanken, als Albus ihm erzählte, was nötig sein würde,
um den dunklen Lord umzubringen. Harry Potter musste sterben. Alles, wofür er die ganze Zeit gearbeitet hatte, sollte umsonst gewesen sein. Er war wieder nach Dol appariert und hatte den verdammten Zeitriss angeschrien, so als könnte Hermine ihn auf der anderen Seite hören. Warum sie ihm nichts davon gesagt hatte, wie sie ihn so hatte ins Messer laufen lassen können. Er hatte Harry Potter sogar erwähnt und sie hatte nichts gesagt. Beinahe hätte er den verdammten Ring in den Zeitriss geworfen. Aber er tat es doch nicht, steckte ihn wieder ein, kaufte sich eine Flasche Whisky und kehrte nach Hogwarts zurück, um sich für einen einzigen Abend so volllaufen zu lassen, wie er es sich verdient hatte. Den Teufel würde er tun und zu Granger zurückkehren. Wenn er den verdammten Krieg überlebte, wenn er sich dafür entschied, ihn zu überleben, würde er den Teufel tun und zu ihr zurückkehren, nachdem sie ihn so hatte auflaufen lassen. Er warf den Ring in eine Schublade seines Nachtschranks und knallt sie laut zu. Hermine, Miss Granger, dann in ihrer ungefähr 10 Jahren jüngeren Form wiederzusehen, brachte ihn trotzdem mehr aus der Fassung, als er bereit war zuzugeben. Sie betrat den Klassenraum als letzte für diese erste Unterrichtsstunde, zu der er zurückgekehrt war. Noch immer leicht verkatert, der Ausnüchterungstrank hatte auch schon mal besser gewirkt. Und er konnte kaum den Blick von ihr abwenden. Von ihrem runden Gesicht, den buschigen Haaren, ihren Lippen. Erst als sie ihm in die Augen sah, schaffte er es, wegzusehen. Dieses Mal schaffte er es. Sie war nicht die, nach der er... Severus schluckte.
»Wollen Sie in der Tür Wurzeln schlagen, Miss Granger?«
schnarrte er, und sie schüttelte den Kopf, beeilte sich, in den Klassenraum zu kommen. Aber je öfter sein Blick sie streifte, desto weniger konnte er es leugnen. Er sehnte sich nach ihr, nach der älteren Hermine, die in einer Zeit vor 500 Jahren auf ihn gewartet hatte, nur weil er sie darum gebeten hatte, die ihm die Pause und die Perspektive gegeben hatte, die er brauchte. Und etwas von ihr fand er auch in dieser jüngeren Version. An dem Abend, an dem er sie nach der Sperrstunde außerhalb des Gemeinschaftsraumes aufgriff. Zweifellos hatte sie es darauf angelegt. Zweifellos war die Neugier auf das, was mit ihm passiert war in dieser einen Woche, in der er verschwunden gewesen war, bereits in ihr aufgekeimt. Dass er sie vor dem Unterricht angestarrt hatte, hatte es nicht besser gemacht. Und dass er diese Neugier weiter aufblühen lassen wollte, begriff er erst, als er sich selbst sagen hörte,
»Pass auf dich auf, Hermine!«
Weil dies der Abend war, an dem er Dumbledore würde umbringen müssen, und er bei Hermines Anblick spürte, wie sehr er etwas brauchte, zu dem er zurückkehren konnte. Er hatte sie über ein Jahr nicht mehr gesehen, als er sich in die Kirche schleppte und auf einer Bank zusammensagte. Beinahe hatte er schon vergessen, wie sie aussah. Wie ihre Stimme klang und wie ihre Lippen sich auf seinen angefüllt hatten. Und gleichzeitig war sie sein Fixstern gewesen. So viel war passiert im vergangenen Jahr. So viel, dass ihn mehr Kraft gekostet hatte, als er zu besitzen geglaubt hatte. Aber egal, was um ihn herum in Flammen aufgegangen war, sie war da gewesen, der Beweis dafür, dass sie den Krieg gewinnen würden. Nur 500 Jahre weit weg. Er hatte den Ring wieder aus der Schublade gefischt. Kaum, dass er als Schulleiter nach Hogwarts zurückgekehrt war und seine Räume in den Kerken gegen das Büro im 2. Stock hatte tauschen müssen. Hatte ihn seitdem immer getragen, verborgen von einem Illusionszauber und ihn am Finger gedreht, wann immer er sich hatte erinnern müssen, wofür er jeden Morgen aufstand, anstatt sich das Leben zu nehmen und die magische Welt in Flammen aufgehen zu lassen. Und immer, wenn er sich hatte erinnern müssen, dass sie diesen Krieg überlebt hatte. Als er sie zurückgelassen hatte, um zu tun, was getan werden musste, hatte er nicht geahnt, wie viel Angst er die ganze Zeit um sie haben würde. Wie oft er sich fragen würde, ob sie wirklich richtig gerechnet hatte, ob sie ihm nicht doch mehr hätte erzählen müssen, ob er nicht doch mehr hätte eingreifen und helfen müssen. Und gleichzeitig war er froh, dass er nichts von dem gewusst hatte, was sie in diesem Jahr erleben würde. Sich ins Ministerium schleichen, um Dolores Umbridge einen Horcrux zu stehlen, von Bellatrix Lestrange gefoltert werden und nur gerade soeben dank der Hilfe eines Hauselfen mit dem Leben davon zukommen. In Gringotts eindringen, um in das Verlies von eben jener Bellatrix Lestrange einzubrechen und hinterher auf einem Drachen zu entkommen. Er hätte sofort alle drei Gebäude, das Ministerium, Malfoy Manor und Gringotts, in Brand gesteckt, um das zu verhindern. Nein, es war besser, dass er nichts davon gewusst hatte. Dass er nur gewusst hatte, dass sie es irgendwie schaffen würden. Rückblickend hätte Severus nicht mehr sagen können, wann er beschlossen hatte, doch zu ihr zurückzukehren. Sein Notizbuch und die Bücher zum Thema Zeitrisse hatte er bereits in den letzten Sommerferien auf den Weg gebracht und deponiert. Er konnte nicht mit letzter Gewissheit sagen, ob er Dumbledore hätte umbringen können, wenn er nicht diese paar Tage mit Hermine in der Vergangenheit gehabt hätte. Aber dass er zurückkehren würde, er wusste wirklich nicht, wann er das entschieden hatte. Wann er ihr verziehen hatte, dass sie ihm nichts von Potters Tod erzählt hatte. War der Junge jetzt schon tot? War der Krieg schon vorbei? Hatte es jemanden gegeben, der den dunklen Lord umgebracht hatte? Er war nicht geblieben, um das herauszufinden. Hermine hatte nicht gesagt, dass er das tun müsste. Sie hatten alle geglaubt, er wäre tot. Es hatte nichts mehr zu tun gegeben für ihn, außer nach all den Jahren ausnahmsweise mal an sich zu denken. Und das hatte er getan. Er hatte den Zauber gesprochen, als der dunkle Lord ihn in die heulende Hütte bestellt hatte. Hatte darauf vertraut, dass Potter wirklich da sein würde, damit er ihm noch mitteilen könnte, was er wissen musste. Und er hatte noch einen letzten Blick auf diese Hermine geworfen, hatte sich davon überzeugt, dass sie tatsächlich all das überlebt hatte, was ihr passiert war, bevor er die Augen geschlossen und darauf gewartet hatte, dass er alleine war. Vielleicht war er auch kurz ohnmächtig geworden, so genau konnte er sich nicht erinnern. Aber Hermines Trank wirkte so gut, wie sie es ihm versprochen hatte. Die Wunden an seinem Hals bluteten kaum, weil sein Herz gerade nur ungefähr 20 Mal in der Minute schlug. Er hatte sie bandagiert und die blutbildenden Komponente des Gegengifts hatte gereicht, damit er hierher hatte apparieren können. Nun hob er den müden Blick und blinzelte, bis er den schimmernden Riss klar erkennen konnte. Der Weg dorthin, es waren vielleicht 10 Meter, kam ihm unendlich vor. Nach ein paar Minuten allerdings schnaubte er abfällig. Nach allem, was er im letzten Jahr getan hatte, würde er doch wohl diese läppischen 10 Meter schaffen, um 500 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Um zurückzukehren an den Punkt, an dem er sich vor über einem Jahr von der Frau verabschiedet hatte, bei der er sich noch nicht sicher war, ob er sie küssen oder erwürgen würde, wenn er wieder vor ihr stand. Also stemmte er sich auf seine zitternden Beine und stolperte durch das Kirchenschiff, stützte sich auf den Bänken rechts und links von ihm ab, bis er die letzten Schritte allein bewältigen musste. Und er schaffte es. Während er sich im Zeitriss befand, spürte er, wie der Ring an seinem Finger seine Macht entfaltete. Der Riss wollte ihn in die eine Richtung schleudern, der Ring zog ihn in eine gänzlich andere. Es war wie die Reise mit einem Portschlüssel, nur brutaler. Schließlich fiel er mit dem Gesicht ins Laub, stöhnte und blieb einfach liegen. Nach allem, was er in dieser Nacht durchgestanden hatte, war er jetzt am Ende seiner Kräfte angekommen. Doch sie war da und drehten ihn auf den Rücken, bettete seinen Kopf in ihrem Schoß und flößten ihm den Trank ein, den sie damals mitgenommen hatte, während sie sagte, »Du bist zurückgekommen. Du bist hier. Und du lebst. Merlin sei Dank, du lebst.« In seinem Geist kam jedoch nur Aufpeppeltrank an, und der gab ihm genug Kraft, um die Augen zu öffnen, gerade als Hermine mit der Zunge schnalzte. »Ich hätte doch Diptam mitbringen müssen und mehr blutbildenden Trank. Wie konnte ich das nur...« Er griff nach ihrer Hand.
»Halt den Mund«,
krächzte er. Die verfluchte Schlange hatte möglicherweise auch seine Stimmbänder erwischt. Sie zog die Nase hoch.
»Okay«,
wischte sich Tränen von den Wangen und sah ihm in die Augen, genau das, was er gerade brauchte und wollte. Sie, ihr Gesicht, das Zwitschern der Vögel, das Rauschen von Wind in den Bäumen und die Gewissheit, dass er niemals wieder in einen Krieg würde zurückkehren müssen, dass er bleiben dürfte. Dieses Mal für immer. Ende.